Mit Ruhe und Geduld von Bestzeit zu Bestzeit. Ja, davon träumen selbst wir im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wir erfüllen ja heute praktisch Zuhörerinnenwünsche, ja, weil nach Laura Hottenhott in der letzten Woche, die ja uns sehr eindrücklich ihre Erlebnisse rund um den Valencia-Marathon geschildert hat, kamen ja jetzt schon die herausfordernden Stimmen, ja, die gesagt hat, Leute, jetzt müsst ihr liefern.
Ja, so ist es, Ralf, man kann es nur falsch machen. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber egal, wen wir jetzt parat gehabt hätten, wäre wahrscheinlich eine Partei gewesen, die sich jemand anders gewünscht hätte. Aber wir denken ja voraus, natürlich hätten wir immer gern, wir haben immer gerne alles, ja, und wollen für euch alles möglich machen. Insofern hat uns der Wunsch nach Richard Ringer nicht überrascht nach Valencia, aber Gentlemen, wie wir sind, haben natürlich gesagt, Ladies first. Deswegen war Laura direkt unmittelbar danach letzte Woche als Erste bei uns zu Gast im Podcast. Und freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt Richard diese Woche bei uns im Podcast haben, der, wie du schon gesagt hast, in den einführenden Worten, ein Ausmaß an Konstanz an den Tag legt, was wirklich für Marathonlaufen fast schon ungewöhnlich ist. Bestzeit zu Bestzeit zu Bestzeit zu erfolgen. Sehr ausgewählte Rennen, immer fit, wenn es drauf ankommt. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch und freuen uns, dass er sich so spontan auch mal wieder Zeit für uns genommen hat. Wir mussten diese Woche auch ein bisschen jonglieren, wie es bei uns am besten möglich ist. Und ja, sind natürlich immer dankbar, wenn unsere Gäste da auch versuchen, für uns alles möglich zu machen. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Ja, auf der einen Seite ist ja in dieser Woche, ich glaube, du bist in zwei Podcasts noch, ich bin noch in einem Podcast. Also wir sind in der Fremdwelt unterwegs, ja. Aber das hat natürlich jetzt ja mit uns hier heute nur bedingt zu tun, logischerweise. Ja, was ja immer wieder kommt, sind ja diese kleinen Hinweise aufs Radfahren. Ne? Dir wurde ja wahrscheinlich auch das Foto oder das Video von Eliud Kipchoge auf dem Rad 700 Mehrfach. Mal zugespielt. Ja.
Bis ich es irgendwann nicht mehr ignorieren konnte.
Und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, weil Richard ist ja bekanntermaßen auch jemand, der Alternativtraining durchaus im Mittelpunkt hat. Also da könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass es auch darum gehen wird, obwohl es eine Veränderung gegeben hat zu seinem Bestzeitlauf in Valencia. Also das ist spannend, sehr spannend. Ja, wir haben jetzt nicht so die Zeit zum Radfahren leider. Also jetzt so die geografische Zeit. Bei euch ist ja wahrscheinlich schon wieder festgefahrene Schneedecke auf der Donau.
Bei uns ist Frühling, Ralf. Gerade, dass nicht die Blumen raussprießen. Ich weiß nicht, was los ist. Nein, das ist übertrieben, aber der Schnee ist geschmolzen. Das ist ja schon mal ein guter Schritt für uns, dass man sich wieder normal fortbewegen kann. Tatsächlich hatten wir einfach die letzten paar Tage A, viel Regen und B, leichte Plusgrade. Insofern hat sich das mit dem Schnee zumindest großteils wieder ein bisschen erledigt.
Das heißt, du konntest noch nicht mal deine Skilanglaufeinheiten reinbeamen, die jetzt ja im Herbst so wichtig sind, dieses Alternativtraining als Basis.
Absolut, jetzt habe ich mir ein komplett neues Set hier an Langlaufski und Ausrüstung bestellt und zack, kein Schnee mehr, was soll ich da machen? Das ist ja wirklich dramatisch. Nein, also bevor ich mir welches Ausrüstung besorge, glaube ich, würde ich es erstmal irgendwo ausleihen und ich muss aber bis dahin noch meine Frau überreden, dass sie mir einen Crashkurs mal gibt. Jetzt habe ich auch keine Ausreden mehr. In der Vergangenheit, oder eigentlich müsste ich sagen, hat sie keine Ausreden mehr. So rum ist es richtig, weil sie immer gesagt hat, du bist, also koordinativ würde sie mich so talentiert einschätzen, dass ich es schaffe, beim Langlaufkurs mir irgendwas zu brechen wahrscheinlich, weil ich irgendwo umfalle. Man muss natürlich sagen, ich habe 0,0 anderweitige Skivorkenntnisse. Und es ist, ja, ihr Vertrauen in mich ist offensichtlich so groß, dass sie Angst hatte, dass ich während der aktiven Karriere sonst irgendeine Saison gefährde. Aber nachdem das jetzt ja nicht mehr ganz so relevant ist, wie ich sportlich so performe, wäre ich da durchaus der Sache mal offen gegenüber. Leider müssen wir jetzt mal wahrscheinlich auf den nächsten Schneefall warten. Ich weiß nicht, wie es im Bayerischen Wald ist. Das ist ja von uns nicht so weit weg. Aber, und da ist auch ein bisschen höher, aber ich glaube, mich zu erinnern, sie war am Wochenende nochmal mit Jonas Fischer dort vor Ort, da war es, glaube ich, schon ein bisschen regnerisch und das hat dem Ganzen jetzt nicht so gut getan, glaube ich.
Nee, das ist dann nur so halblustig, ne? Ja, ich arbeite ja noch weiter an meiner Grundform, ja, ich darf ja immer noch nicht so richtig Gas geben, weil ich ja diese kleinen Regelmäßigkeiten dann noch in der Belastungs-EKG hatte. Ne? Also das heißt, ich muss noch geduldig sein. Bei dir ist ja eher eine Frage der Zeit, ob du überhaupt noch zum Laufen kommst. Ne? Letzte Woche hast du gesagt, 9 Tage ohne Laufen.
Da haben wir noch ein paar Tage hinzugefügt, auf jeden Fall.
Echt?
Ja, leider. Aber es wird, ich sehe es jetzt.
Ich sehe dich jetzt schon als so einen kleinen, dicklichen Laufrentner so langsam. Ne?
Ja, wirst du sehen, wenn wir uns nächste Woche hoffentlich, nee, diese Woche, Entschuldigung, ich bin diese schon kommen in die Wochen ganz auseinander. Ja. Wir werden ja ein kleines Jahresabschluss, Pre-Christmas, was auch immer, Festivitäten vielleicht haben in München. Da wirst du dann sehen, dass ich jetzt bestimmt schon, ich befürchte fast, ich wiege mich sehr selten, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, glaube ich, dürfte ich von 70 auf 71 gekommen sein. Also man wird es mir ansehen, glaube ich.
Doch, so
toll. Und das sieht man bei 1,89 auf jeden Fall direkt. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt dann, wenn der Jahresendspurt ansteht und ein bisschen mehr Family, also damit meine ich jetzt so Richtung Weihnachten, Feiertage etc., da wieder eine Routine reinzubringen, weil das auf jeden Fall zuletzt zu wenig war. Wir sind auch mit den meisten beruflichen Themen, die dann auch für 2024, glaube ich, so ein bisschen die Weichen stellen, durch, Gott sei Dank, sodass man das auch gedanklich irgendwann mal ein bisschen zu den Akten legen kann. Und freue mich dann natürlich auf das, was im nächsten Jahr auch kommt. Das wird auch in Teilen mit Sport zu tun haben. Wir haben gerade auch noch ein Projekt auf dem Tisch, das will ich jetzt aber noch nicht sagen, weil da gibt es ein paar Variablen, die das noch, sag ich mal, abhängig machen, ob das möglich ist. Aber es würde tatsächlich auch mit einem Frühjahrsmarathon zu tun haben, einer Laufreise, die ich da quasi gemeinsam machen dürfte. Das wäre auf jeden Fall cool, habe ich Bock drauf. Mal schauen, ob das klappt. Und dementsprechend sollte ich davor auf jeden Fall ein bisschen mehr machen, wie für die 2 Marathons, die ich dieses Jahr gelaufen bin.
War ja schon auch erstaunlich, ne, dass du die so entgegen jeder Hinweise von ernstzunehmenden Menschen bestreitet hast.
Ich sehe mich aber auch, wisst ihr, ich sehe mich als, wie sagt man denn, Versuchskaninchen ist die falsche Begrifflichkeit. Ich sehe mich ja als in der Hinsicht dann auch als Beispiel, wie man es nicht machen soll. Ich lebe das der Community vor, wie man es nicht machen soll, damit die es nicht selber machen müssen.
Also das Einzige, was mich daran wirklich faszinierend zuschauen lässt, ist, dass du ja gedanklich gar keine Probleme damit hast, zu sagen, ja, dann laufe ich halt einen Marathon.
Nö.
Auch wenn du weißt, dass du gar keine Vorbereitung hast.
Sind ja nach wie vor 42 Kilometer.
Ja, eben.
Das wird ja Gott sei Dank nicht länger. Nein, ich weiß, was du meinst. Es wird tatsächlich länger, nämlich zeitlich. Und da habe ich schon Respekt. Also Respekt einfach, weil das halt Neuland ist. Sollte man dann, glaube ich,
auch haben. Du hast ja jetzt 2 Marathons ohne jede größere Vorbereitung gemacht.
Ja.
Und du hast dann wahrscheinlich ja nur einfach mehr gegessen als sonst bei dem Marathon und bist trotzdem vergleichsweise gut durchgekommen. Also ich fürchte, dass dich das eher unvorsichtig bleiben lässt.
Was das ja, genau. Leider ja. Also es zeigt ja dann, dass man trotzdem immer noch relativ mit vergleichsweise wenig Vorbereitung vielleicht auch noch sich auf den Lorbeeren ausruhen kann, was man sich über viele Jahre erarbeitet hat. Und dann spielen, glaube ich, viele Faktoren zusammen. Natürlich könnte ich jetzt auf gar keinen Fall irgendeinen Marathon in der Region laufen, die irgendwie als Leistungssport zu bezeichnen ist, von dem, wo ich herkomme. Es sind ja ganz andere Pulsbereiche, muss man fairerweise sagen. Das ist ja auch gar nicht, also für eine Herz-Kreislauf-Belastung, das sind ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Und das eine ist halt, brauche ich dir nicht erzählen als Triathleten, Ralf, es ist halt die nächste Disziplin, ne? Es ist halt das Essen und Trinken währenddessen. Also wenn man das versucht, konsequent umzusetzen, da habe ich in Rot bei der Challenge das erste Mal überhaupt diese Erfahrung machen dürfen und muss sagen, da war ich auch noch ein bisschen überfordert, so für sich selber klarzukommen, genügend zu essen und zu trinken, ganz anders wie das, was man früher gemacht hat, war erstmal ein bisschen ein Schock. Das hat aber in New York schon sehr viel besser geklappt, weil ich auch besser vorbereitet war. Ich habe ja meine eigenen Gürtel dabei gehabt. Das hatte ich in Rot ja gar nicht, da war ich nur auf Verpflegung vor Ort angewiesen. Was übrigens in Rot sehr, sehr gut ist, weil ja die Abstände
Intervalle. Sind kleiner, ja.
Viel kürzer, ich glaube 2,5 Kilometer würde ich tippen, also wahrscheinlich doppelt so viele wie üblicherweise bei einem Marathon.
Ja.
Also das ist hervorragend, das muss man nochmal sagen. Aber im Prinzip ist es natürlich, wenn du langsam läufst, für meine Verhältnisse langsam läufst, dann ist es eigentlich nur Essen halt, einfach Essen, Trinken.
Ja, tatsächlich ist aber ja auch die Langfristanpassung nach jahrelangem Ausdauertraining nicht zu unterschätzen. Ja, also da kann man jetzt nicht gleich Bäume drauf ausreißen, aber die Basisanpassung des Körpers ist natürlich trotzdem noch da. Also du wirst ja jetzt nicht gleich ein dramatisch kleineres Lungenvolumen haben, Blutvolumen etc. und so weiter, ja auch, keine Ahnung, Mitochondrien, Durchdringung der Muskulatur und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die in der Langfristanpassung durchaus noch alle funktionieren.
Ist Segen und
Fluch zugleich. Dadurch könntest du jetzt nicht ballern, ne?
Genau, ist Segen und Fluch zugleich, denn das ist natürlich das, was es aber den Einsteigern, die sich ausdauersportspezifisch laufen, zuwenden, den Einstieg wahnsinnig schwer macht. Also wo man, manchmal schreiben mich ja immer noch Leute an, so hey, ich würde anfangen zu laufen, was kann man für Tipps bekommen? Ins Laufen reinzukommen, wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast oder zumindest sehr, sehr lange nicht mehr gemacht hast, ist sehr, sehr schwierig. Weil halt am Anfang, es gibt verschiedene Aspekte, körperliche Anpassungsfähigkeit, also sprich Muskel-, Sehnenapparat, Bandapparat ist erstmal, das braucht eine gewisse Zeit. Natürlich auch kardiovaskulär, wenn du das letzte Mal vor 20 Jahren konditionell irgendwas trainiert hast, das dauert auch Wochen, Monate, dass man da Fortschritte sieht, sodass das irgendwann mal sowas Ähnliches sich Spaß machen kann. Und da bin ich in aller Regel auch sehr ehrlich mit den Menschen, sage, ihr müsst da wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Ich sag mal 6 Wochen, da sieht man dann schon was, wenn du es schaffst, 6 Wochen, 2-3 Mal in der Woche zu laufen, wie auch immer wie viel, einfach eine gewisse Routine, dann wirst du nach 6 Wochen auf jeden Fall merken, dass du für die gleiche Strecke dich anders fühlst oder länger laufen kannst oder wie auch immer. Das ist ein bisschen der Nachteil, aber der große Vorteil ist natürlich genau, was du sagst. Es ist sehr zäh, Ausdauer zu entwickeln, aber dafür verschwindet sie auch nicht von einem auf den anderen Tag. Also wenn du über viele Jahre Ausdauersport betrieben hast, das verändert was, genau das, was du angesprochen hast. Und das lässt sich, glaube ich, über einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall noch gut abrufen.
Komisch, ich fühle mich immer wie am Anfang.
Aber wahrscheinlich, weil du halt noch immer in einem Dreierschnitt direkt die Dauerläufe beginnst, Ralf.
Ja, klar, ey. Dreierschnitt. Ja, die über 500 Meter, ja, genau. So sieht das eher aus. Ne? Ja, da sind wir natürlich jetzt gleich mal gespannt, weil wir ja gleich mit Richard auch mit einem Menschen zu tun haben, der eine lange Karriere schon hinter sich hat, eine sehr ausgeprägte Bahnkarriere im absoluten Weltklassebereich. Er wird uns gleich erzählen, dass er jetzt eigentlich im Weltvergleich schlechter ist als vorher, warum er trotzdem ein besserer Athlet ist. Klingt wie ein Widerspruch, aber ist spannend, ja. Und du kannst uns nochmal sagen, wie lange ihr euch kennt und wie du das verfolgst, was er da jetzt treibt.
Ja, Richard und ich kennen uns schon ultra lange, da wir beide aus Baden-Württemberg sind und alterstechnisch auch, also es hat sich nicht ganz überschnitten, da wir 2 Jahre auseinander sind, ich bin Jahrgang 87, Richard Jahrgang 89, sind wir jetzt zwar nie direkt in den U16, U18, U20 Klassen gegeneinander gelaufen, aber natürlich kriegt man ja mit, was 1-2 Jahrgänge über oder unter einem passiert, und Richard war ja schon immer ein herausstechendes Talent, natürlich auch schon auf der Bahn. Insofern kannten wir uns schon immer gut, haben uns dann natürlich irgendwann ja auch dann bei entsprechenden Meisterschaften zumindest auch national gesehen und immer geschätzt. Ich bin natürlich dann irgendwann nach Bayern gewechselt, um hier auch zu studieren in Regensburg. Richard ist ganz lange in Friedrichshafen geblieben am Bodensee und klar, irgendwann dann natürlich auch auf die Straße gewechselt. Wie wir alle wissen, auch dort sehr, sehr erfolgreich. Lass mich nichts Falsches sagen, doch Richards Marathondebüt war, glaube ich, in Valencia 2020, als ich nicht so viel Glück hatte mit meinem Valencia-Marathon 2020, wo da Richard auch schon echt gut in die Marathons-Welt gestartet ist. Ich glaube, er ist sogar direkt unter 2:11:30 geblieben, wenn mich nicht alles täuscht damals. Das war ja dann schon die damalige Quali, hat er noch einen draufgesetzt, ein halbes Jahr später in Siena. Und ja, schätze ihn sehr, ist eine absolute Bereicherung für die deutsche Laufszene, wie viele andere auch, die wir aktuell haben. Wir haben im Marathonbereich ein absolutes Hoch. Richard ist eines der wichtigen Gesichter dafür, nicht zuletzt auch aufgrund seines Europameistertitels im letzten Jahr. Der hat, glaube ich, ganz viele Menschen für diesen Sport begeistert. Und ja, wir freuen uns einmal mehr, dass sich Richard heute für uns Zeit genommen hat.
Dann once again, welcome zu unserer kleinen Bestzeit-Podcast-Show. Also, was soll ich sagen? Du musst uns natürlich jetzt auch mindestens genauso detailliert dein Valencia-Abenteuer schildern wie Laura das getan hat, ja. Ich glaube, es war die andere Seite des Profitums, das du erlebt hast. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Genieß noch die Off-Season. War jetzt nicht laufen. Auch schon seit jetzt 9 Tagen. Bei der letzten Folge war Philipp 9 Tage, glaube ich, nicht laufen am Stück.
Ja.
Deswegen, ich war aber langlaufen. Und ich muss sagen, nach dem Langlaufen tut es mehr weh als nach dem Marathon.
Ja, das ist erstmal ganz schön zu sehen, auch für euch zu Hause. Wirklich nehmt die Regeneration nach einem Marathon ernst. Ja? Wenn ein Marathon-Europameister auch mal 9 Tage lauffrei machen kann, ich glaube, dann können das die meisten von uns auch machen. Jetzt wäre natürlich spannend, Richard, wo hältst du dich gerade auf? Wo bist du langlaufen? Weil ich weiß ja, meine Frau, die war auch am Wochenende wieder unterwegs, allerdings bei uns im Bayerischen Wald, da waren, glaube ich, die Schneebedingungen noch recht gut. Wo bist du gerade?
Genau, ja, ich bin jetzt ja umgezogen mit meiner Frau hier nach München. Und ja, man hätte ja auch am Flughafen bestimmt langlaufen können. Die hatten das ja nicht so im Griff. Aber nee, wir waren in Füssen und haben uns da ein schönes Wochenende gemacht, waren langlaufen, waren in der Therme, waren im Musical, genau. Und wir haben, sag ich mal, noch den letzten Schnee, sag ich mal, da noch abbekommen. Wir wollten jetzt dann nicht noch weiter, sag ich mal, in die Berge fahren. Und es war da aber echt ganz, ganz angenehm für die erste Langlaufausfahrt, sag ich mal. Deswegen tat mir auch alles weh in der Nacht, aber am nächsten Tag sind wir trotzdem nochmal gewesen. Musste man dann ausnutzen, weil ja, in München ist dann jetzt, hat es auch nur noch geregnet und jetzt wirklich aller Schnee wieder weg. Deswegen, man kann jetzt hier wieder landen und starten.
Ja, auf jeden Fall ist das ja eine etwas andere Abfolge bei dir gewesen, weil dein Valencia-Start war ja von langer Hand geplant und dann kann man ja das machen, was ihr euch dann ja logischerweise auch nehmt und nehmen müsst, nämlich eine vernünftige Urlaubs- oder Auszeitplanung im Anschluss an so einen Marathon. Ja, nimm uns doch mal mit über deinen Sommer, weil dein letzter Marathon davor war ja Hamburg. Und dann muss man bei allen anderen erstmal zugucken, die ganze Marathonsaison, hageln einem so die Zeiten um die Ohren und dann hat man selber erst relativ spät seinen eigenen Auftritt.
Da möchte ich gleich eine Frage mit anknüpfen, weil das wird wahrscheinlich auf Richards Antwort zumindest Einfluss haben. Wir waren ja live mit dir in Hamburg dabei, konnten das ja aus erster Hand verfolgen, Olympianorm ja damals schon abgehakt. Ich glaube, du hast relativ früh für dich den Entschluss Valencia gefasst. Jetzt würde mich zusätzlich zu der Frage, was du den Sommer übergetrieben hast, natürlich interessieren, warum Valencia, warum beispielsweise nicht Berlin? Nicht, dass ich jetzt sagen will, eins ist besser oder schlechter, aber beides wären ja veritable Optionen gewesen, um schnell einen Marathon zu laufen.
Ja, genau. Also das kommt alles schon so von meinem Trainer in die Richtung, dass er halt immer sagt, wir brauchen eine gute Regeneration, jetzt auch nach dem Hamburg-Marathon. Gönn dir dann auch die Pause. Wir haben dann ja kirchlich auch geheiratet im Mai. Genau, und ich habe dann auch bis Anfang August wieder gearbeitet bei Rolls-Royce Power Systems als Controller. Und diese Phase, man merkt das einfach, wenn man arbeitet und dann Sport macht. Aber das war für meinen Trainer auch ganz recht, dass ich da wirklich nur einmal am Tag laufen gehe, vielleicht noch Alternativtraining ein bisschen mache. Und wir haben dann ja relativ zeitnah gesagt, hat mein Trainer gemeint, was willst du machen? Willst du halt Geld verdienen oder willst du halt beim Spielen dabei sein?
Also, das ist ja eine gemeine Frage, ne? Und die richtige Antwort lautet beides.
Genau, ne, aber natürlich, also Valencia ist halt Spanien, das muss man einfach sagen. Natürlich habe ich auch Geld verdient, aber das war ja nicht das primäre Ziel. Wenn du dir jetzt sagst, okay, Frankfurt oder Berlin, das ist in Deutschland, das habe ich auch in Hamburg gesehen, natürlich sind da die finanziellen Anreize bestimmt höher als jetzt so ein Valencia-Marathon. Aber es war schon auch ganz klar, dass das eigentlich Valencia eh viel besser passt, weil dann ist halt Dezember, da habe ich wirklich eine gute Zeit zum Vorbereiten und muss jetzt nicht in der Arbeit dann schon versuchen, da jetzt irgendwie mehr zu machen. Und man hat ja auch gesehen, ich brauche einfach auch die Zeit jetzt inzwischen. Also früher als Bahnläufer oder bei meinem anderen, bei meinem ersten Coach, war es eher so, dass die ganze Saison eigentlich immer in Form war, egal wann, ich bin eigentlich immer gut gelaufen. Und beim Höhepunkt, weiß ich nicht, hatte ich immer ein bisschen Probleme und habe an dem Tag halt nie performt. Habe ich so das Gefühl gehabt. Und jetzt ist für mich eigentlich tendenziell schwieriger, weil wir trainieren halt irgendwie auch weniger. Ich bin überhaupt nicht in Form und dann läuft man halt mal schon ein paar Wettkämpfe, wo man eigentlich auch nicht wirklich so richtig fit ist. Das ist so ein bisschen schade natürlich, aber wenn es dann natürlich an Tag X dann klappt, dann sagt man, okay, alles richtig gemacht, weil um das geht's ja nur, um den Marathon in Valencia, um da zu performen. Deswegen, ja, war relativ schnell klar, das wird der Valencia-Marathon und dann die Strategie, wie sieht die halt aus? Dann haben wir gesagt, okay, nachdem die Arbeit dann wieder sozusagen vorüber ist, fangen wir im August an mit dem St. Moritz-Trainingslager, 4 Wochen, das ist ein Aufbau. Da war wirklich noch, also eher genau andersrum, wie man es als Bahnläufer kennt. Also wir haben erst Qualität gemacht und die Quantität kam dann später im zweiten Trainingslager in Kenia. Ansonsten ist ja immer so, ja, man macht einen Aufbau als Bahnläufer und dann hinten raus kommt so die Qualität. Und bei uns ist es immer ein bisschen anders. Wir wollen das nicht so verlieren, meine Sprintfähigkeit, und machen das dann am Anfang eher einen Kilometer noch runter, weil wir sagen, das dauert noch lange genug bis dann die Kilometer. Du müsstest dann hinten raus die Ausdauer eher haben. Wenn du dann wieder verlierst, das bringt dir nicht so viel. Genau, und deswegen war dann Kenia das zweite Trainingslager. Und ja, zwischendrin bin ich ja noch bei den Deutschen gelaufen. War halt vom Gefühl her auch nicht so super, war froh, dass es heiß war und konnte dann den Titel holen, aber so zufrieden war ich auch nicht. Ich glaube, so lange haben wir auch noch nie gewonnen mit der 29-24. Da war ich ja, glaube ich, die letzten 10 in Valencia schneller.
Unverschämtheit, ja.
Ja, genau. Nee, und deswegen war halt am Anfang relativ schwierig, sag ich mal, reinzukommen, auch in St. Moritz. Und ja, das habe ich dann schon richtig gemerkt, aber dann also war ja dann auch in Riga bei der WM, da hatte ich ja einfach auch einen tatsächlich richtig schlechten Tag. Man hat dann noch ein bisschen versucht, noch ein bisschen Qualität noch reinzubringen, das war aber einfach zu viel und ich muss einfach sagen, ich war am Start mit Lewis und war irgendwie platt von dem Training davor. Also das hat dann doch nicht so viel Sinn gemacht, aber ja, für die Mannschaft dann zu laufen, habe ich mich dann durchgekämpft, also wirklich ein schweres Rennen in Riga. Aber als ich bin da ein paar Tage später gleich nach Kenia geflogen, weil ich habe sofort halt dann auch wieder gemerkt, im Trainingslager, dieser Fokus auf alles, ist in Kenia nochmal ein bisschen mehr als, sag ich mal, in St. Moritz, das hat der Arman ja auch schon angedeutet, dass du halt dich um wirklich gar nichts kümmern musst, wirklich, du kannst halt im Training das Potenzial wirklich richtig ausschöpfen, du hast da wirklich Trainingskollegen, also meine Trainingsgruppe, da waren auch einige Athleten da, Dorian Boulevard, der Isaac Kimeli und auch Robin Henriks, der ist ja Dritter jetzt geworden bei der Cross-EM. Mich auch sehr gefreut, dass wie dann weiterer von unserer Gruppe eine Medaille bei der EM geholt hat. Und genau mit dem Cousin vom Isaac habe ich sehr, sehr viel auch trainiert. Also wir hatten da unsere Grüppchen. Und ja, wenn du wirklich halt einfach nur isst, schläfst und trainierst, dann halt noch die Zeitverstellung, dann ist eigentlich wirklich optimal. Ich habe wirklich richtig gemerkt, wie die Form sofort gekommen ist. Ich meine, die ersten paar Tage, wenn wir noch ein bisschen lockerer gemacht haben, halt auch immer, wie es typisch für mich ist, halt Laktat genommen. Und man hat wirklich gemerkt, wie sukzessive der Laktat auch runtergegangen ist, die Geschwindigkeit hoch, Puls war bei mir eigentlich genauso wie zu Hause. Also trotz 2400 Meter, ich habe mich noch nie so schnell angepasst in Kenia. Ich hatte wirklich davor die Jahre immer meine Probleme. Ich dachte, 2-4, da habe ich echt immer Wochen gebraucht. Aber diesmal hatte ich ja schon mit Vorbereitung St. Moritz, hatte ich bis jetzt ja auch noch nie gehabt, bis ich schon eine Vorbereitungstrainingslage hatte. Und das lief dann wirklich alles wie am Schnürchen. Also ich habe da echt auch mit meinem Coach schon mal geredet, wo war ich habe bis jetzt 6 Marathons und was war mein bestes Gefühl vom Marathon? Und da muss ich halt sagen, das war noch damals unter Zeiten von Wolfgang Heinig, wo ich in Italien gelaufen bin, in Siena. Und da hatte ich halt sehr, sehr viele Kilometer in Kenia davor gehabt. Da war ich 6 Wochen dort und war wirklich fokussiert auch aufs Laufen. Und da war das Alternativtraining sporadisch eigentlich eher eingebaut. Und das hatte ich dann mit meinem jetzigen Trainer Tim Moria auch nochmal gesagt. Lass uns halt versuchen, einfach gerade am Anfang, jetzt nicht irgendwie hier wieder Fahrrad und Crosstrainer und sonst was, lass mich einfach morgens locker laufen, immer so zwischen 16 und 20 Kilometer und am Nachmittag eine ruhige Einheit, einfach mal die ersten vier, fünf Tage und so haben wir es tatsächlich gemacht. Und ich habe wirklich gemerkt, einfach dieses zweimal am Tag laufen, das tut mir wieder gut, das ist bei mir jetzt eher so nicht so oft der Fall gewesen. Ich war wirklich sehr, sehr viel Fahrradfahren, Crosstrainer, mehr Qualität gemacht und so kamen einfach auch lockere viele Kilometer zustande am Anfang. Und mein Körper hat da richtig wieder gut drauf reagiert. Wie gesagt, die Pulswerte sind irgendwie richtig gut runtergegangen. Und mir fiel dann auch die Belastung enorm leicht. Und ja, also ich habe dann auch die Belastung da oben gemacht, wie eigentlich, sag ich mal, unten. Hatte sehr, sehr viele lange Läufe, habe eine Rekordwoche für mich, als eigentlich sehr, sehr viel der Alternativ macht mit 214 Kilometer mal in einer Woche. Ist für mich sehr, sehr viel. Das machen manche halt, sag ich mal, wöchentlich. Aber für mich war das doch sehr, sehr gut. Und eine andere Woche hatte ich auch mal 206 Kilometer noch. Also die 2 Wochen waren dann schon sehr gut. von den 4 Wochen, wo ich da war. Ich war natürlich trotzdem auch Radfahren dort als Regenerativeinheit. Ich hätte nicht mein Rennrad tatsächlich mitgenommen.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Wie hast du das gemacht? Also ich kenne ja die grundsätzlichen Straßenverhältnisse. Hast du
die sind wirklich besser geworden. Genau, ich habe okay. Also ein normales Rennrad mitgenommen, habe da die profiliertesten Reifen
drauf.
Und habe das Rad auch dort gelassen, weil ich jetzt im Januar nämlich nochmal hingehe. Mhm. Und dadurch, dass ich da nicht so viel laufen werde wie jetzt noch davor, sondern sehr, sehr viel Radfahren werde, war es eigentlich dann perfekt, dass ich das einfach da gelassen habe und kann jetzt dann wahrscheinlich wirklich richtig, richtig viel alternativ machen, damit ich einfach in dieser Höhenkette drin bleibe. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall noch belassen. Aber jetzt nochmal zurückgekommen, Kenia, also die Ausdauereinheiten liefen gut. Ich hatte halt super Trainingspartner und also da war ich einfach schon so in Shape und es hat mich schon richtig gefreut. Und da wusste ich, es ist wirklich ein richtig Stück weitergegangen auch. Wir haben auch gesagt, okay, die deutsche Konkurrenz ist einfach sehr, sehr gut. Sie scheitern noch alle ein paar Sekunden an der Olympianorm, aber ich musste den Valencia nochmal nachlegen. Und ja, nachdem ja auch dann klar war, dass das Hafton auch da laufen wird, war dann halt ja auch relativ schnell klar, wer da halt mit Norm vor dem anderen ist, der wird eher sicherer dabei sein, sage ich mal. Ja. Und ja, wenn man das jetzt aufs ganze Rennen schon bezieht, wenn man jetzt schon auf Valencia geht, dann ist ja auch das meine Strategie gewesen. Es ging im Endeffekt für mich ja nur darum, in Anführungsstrichen halt vor Hafton zu sein, egal was rauskommt, ob jetzt die Olympianorm rauskommt oder nicht mehr rauskommt. Ist halt ein direktes Duell gewesen. Es war auch ein bisschen schwierig mit der Gruppeneinteilung. Also wir haben alle halt hingeschrieben, ja, wir wollen eigentlich alle gerne 63-30 anlaufen. Aber der Veranstalter meinte halt, ja, 64 Minuten reicht halt für die Olympia-Gruppe, wo ich auch gedacht habe, okay, so wie ich, normalerweise in Hamburg, so mit Negativ-Split, das wollen eigentlich viele nicht. Deswegen hat sich schon gewundert. Und die zweite Gruppe, da stand da dran 62-30 bis 62-45. Ja gut, dann habe ich gesagt, nee, das ist mir einfach zu riskant. Jetzt im Nachhinein, klar, nach dem Ziel hat man natürlich gesagt, warum bist du nicht in der zweiten Gruppe mit? Man muss halt auch sagen, die zweite Gruppe ist auch nur 62-53 angelaufen. Das ist natürlich komplett was anderes.
Klar.
Also es ist halt knapp unter 63. Das hätte ich mir sicherlich auch schon zugetraut. Trotzdem wäre ich an dem Tag auch nicht mitgegangen, weil das ist halt ein Marathon, du weißt nicht, was passiert. Dann habe ich halt gedacht, ja klar, wenn ich jetzt mit denen einfach da mitrolle, damals auch in Siena bin ich auch einfach nur auf Olympianorm, Simon Boch halt, die Zeit muss ich halt schnell laufen wie er und bin ja dann so gelaufen und danach 30 habe ich gesagt, mach mein eigenes Ding und das war jetzt genau so und habe mir gehofft, dass es sich halt dann genauso anfühlt, einfach ganz locker und dann kann ich halt hinten raus einfach beschleunigen und dann halt noch wirklich was rausholen und so war eigentlich auch der Rennverlauf, bin losgelaufen und es hat sich fantastisch angefühlt, muss ich sagen. Wir waren eine riesen Gruppe, habe ich am Anfang nicht mitbekommen. Ich habe die ersten 10 Kilometer, war ich eigentlich direkt hinterm Pacemaker und habe dann aber irgendwann mal entschieden, mal schauen, wie es so weiter hinten ist. Und dann dachte ich mir, oh, das war ganz schön weit hinten, das waren halt 30 Plätze oder so. Es war aber total angenehm. Es war noch viel, viel angenehmer, direkt hinter der Gruppe einfach mitzuschwimmen. Ich habe dann gar nicht gemerkt, wie die nächsten 5 Kilometer verlaufen sind. Also es ging so schnell vorbei. Du spürst ja gar keinen Wind mehr, wenn da wirklich 30 Mann vor dir sind. Und du weißt halt, alle die dort sind, die wollen halt die Olympianorm schaffen. Und du bist der Einzige in dieser Gruppe, der die schon hat. Ne? Das ist halt so, das ist ein bisschen, ja, einerseits ein entspanntes Gefühl, andererseits war es halt auch so, ja, die, es wurde dann auch manchmal schwieriger. Also es ist immer Halbmarathon, weil ich bin ja genau bei 64,03 durch. Und dachte mir, ja, ist eigentlich genau wieder wie Hamburg. Und dann kam aber erstmal die einzige Phase, wo halt ein Windstück drin ist. Das ist so von 21 bis 27 und bei 25 der Pace raus. Die Splits waren eigentlich recht gut. Die waren eigentlich immer so 15-10 gewesen, also immer 3:02. Und genau da halt war dann nur der Split 15-25. Also hatten wir dann, nachdem wir ja nur bei 64 durch sind, wussten wir eigentlich alle, dass wir alle hinter der Olympianorm schon jetzt sind. Und dann, dann ist halt Hafton halt auch vorgegangen. Und da habe ich halt auch schon gedacht, ja gut, klar, ich muss jetzt gegen den Wind arbeiten. Ne? Das ist für ihn natürlich jetzt nicht so geschickt. Da hat man richtig gesehen, wieder im Gänsemarsch, alle hintereinander so. Da war natürlich die Gruppe richtig lang. Und ja, dann bei 28, da kam er dann wirklich der Wind dann wieder von hinten. Und dann hat sich das Feld auch wieder ein bisschen sortiert. Und dann war man eigentlich auch wieder auf Kurs mit 15, 10. Und ja, irgendwann war ich da tatsächlich auch einmal vorne. Habe ich im Nachhinein erfahren, dass der Kilometer 32 in 2,50 war, wo ich vorne war.
Alter.
Also, das wusste ich ja auch nicht. Das war halt ein
okay.
Kilometer ungefähr
okay.
vorne.
Du musst dich jetzt mal einmal in die Situation der anderen versetzen, die alle nicht die Norm hatten. Ja? Da geht dann also in der Phase der Einzige, der die Norm hat, nach vorne und bombt den mal eben eine 2,50 dahin. Ja? Da kriegst du hinten aber auch ganz leicht den Hass, würde ich mal tippen, oder?
Ich weiß nicht, es wollte halt niemand, ich glaube, wirklich vorgehen, war ja kein Peso mehr drin, der war ja bei 25 ja. draußen. Also da war jetzt nicht eine Lücke oder so, also alle waren sofort dran. Und dann habe ich auch gesagt, ey, das, was ich jetzt mache, ich glaube, wenn mein Trainer das sieht, der denkt, das ist jetzt nicht so geschickt. Jetzt läuft, sag ich mal, mein größter Konkurrent, Haftung natürlich, einfach hinter mir her. Und wenn er mich jetzt bis zum Ziel dann verfolgt und absprintet, bin ich halt, sag ich mal, vielleicht draußen, ja, weil Samu ja noch in Dubai läuft. Wo ich auch noch sehr, sehr viel zutraue. Gut, dann habe ich gedacht, nee, geh ich wieder raus. Der Spanier das Tempo gemacht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schwimm ich weiter mit. Und Haft war halt immer dran und dann, ja, bei 35 habe ich auch gesagt, also mich hat schon jetzt, also es war wirklich richtig locker. Eigentlich auf Kilometer 0 bis Kilometer 35 habe ich keine Erinnerung geführt. Also es lief einfach eigentlich wie im Training, sage ich mal, sogar besser als im Training, weil man ist ja noch mal besser vorbereitet, man hat die Tapering-Phase hinter sich und fühlt sich beim Wettkampf eigentlich besser als im Training. Und genau, da wollte ich bei 35 ein bisschen los, aber Haftung war dann schon noch da an meiner Schulter, deswegen habe ich auch noch ein bisschen gelassen. Ich habe da wirklich mich orientiert in ihn. Normalerweise bin ich ja voll fokussiert, ich schaue auch nie nach hinten. Und es war dann auch die einzigen zwei Mal, wo ich nach hinten geschaut habe und eben bei 36 habe ich gemerkt, dass eine kleine Lücke, die ich aufgemacht habe und dann habe ich zu den Athleten, wo ich wusste auch, also sind ja auch vorne gelaufen, die eigentlich auch deutlich mehr drauf haben von ihren Halbmarathonzeiten, die sie gerade 6 Wochen vorher in Valencia gelaufen sind, gesagt, let's go. Und dann bin ich vor und dann war ja genau eigentlich bis zum Ziel relativ konstant, 2,50 mal auch zwei, ich glaube schnellstes war jetzt 2,47 mal 2,53 wieder oder so.
Das ist schon krass.
Genau, wir haben dann halt also tatsächlich ein Franzose ist dann mit mir mitgelaufen, der Felix Beuer. Das ist auch das Einzige, was ich sozusagen noch als Schwäche dann sozusagen von dem Rennen halt mitnehme von mir, weil er hat tatsächlich noch krasser durchgezogen. Ich meine, ich bin die letzten 5 Kilometer von eben 37 bis 42 eine 14,08 gelaufen, aber
wow.
Weißt du, was da gelaufen ist? 13,49.
Wow.
Er hat mir allein auf den letzten 2 Kilometer noch 12 Sekunden ist. Der ist eine 6,05 von 40 bis ins Ziel. Das ist eh Top 3 der Welt ever. Ne? Und also so schnell zu laufen, der hat sich auch komplett zurückgehalten. Der hat sich nie vorne gezeigt und dann ist er mit mir mit und dann haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Und als er dann irgendwann auch so eine kleine Lücke zu mir aufreißt, habe ich noch gerufen, catch the other French guys from the front. Weil ich habe ja gewusst, da sind halt 3 Franzosen noch vor ihm. Er hat tatsächlich ja noch Murat Amdouni erwischt, sozusagen ein paar Sekunden. Ist jetzt drittschnellster Franzose. Da war es so ein bisschen, ja, also ganz so locker waren er die Beine nicht, wenn ich ihn nicht geschlagen habe, sozusagen. Ne? Also ist das schon schnell, aber das hat mich schon ein bisschen gejuckt, dass ich dann die Gruppe nicht gewonnen habe. War da halt natürlich mein Anspruch, da dann durchzuziehen. Ich war aber selber schon total überrascht. Ich habe ja immer die 5-Kilometer-Splits habe ich selber immer gestoppt. Und ja, bei 35 war ja auch wieder eine 15,11. Und dann bei 40 dachte ich so, ja, schätze mal so 14,50. Und dann schaue ich halt auf die Uhr und dann sind wir halt 14,19. Und ich dachte so, hä, das geht hier eigentlich ab? Also so fühlt sich das gar nicht an. Also dass ich so schnell geworden bin. Aber dann habe ich auch gar nicht mehr gerechnet. Also ich habe gar nicht gerechnet, was würde jetzt rauskommen, sondern ich bin tatsächlich bei 40 halt nochmal an die Trinkstation gegangen, weil ich dachte, ja, bevor noch irgendwas vielleicht kommt, und wenn der Hammer kommt, dann kommt der Hammer. Ne? Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt nie einen Energieverlust irgendwie gefühlt und habe die Flaschen auch immer ganz normal zu mir genommen, aber nicht nach dem Sinn, ich brauche sie jetzt, sondern einfach als Präventionsmaßnahme. Also ich war da schon echt ganz gut vorbereitet wieder und werden hat es wirklich tatsächlich geklappt. Chapdigger überholt bei 40 oder so. 45. Und dann haben die Zuschauer halt gerufen, you're still our hero. Und dann dachte ich mir nur so, but now I'm your hero. Ich habe jetzt so voll gepusht. So ein bisschen, ja. Und dann dann hast du dich natürlich gefreut, wenn dann irgendwie 900 Meter steht, 800 Meter, das zieht dich dann schon nochmal richtig ins Ziel rein. Und dann war ich aber tatsächlich auch überrascht, als da halt dann ja die Uhr noch bei 2:06, sag ich mal, stand. Und dann habe ich dann halt nochmal gesprintet. Ist jetzt dann nicht mehr unter 2:07 geworden, aber ich hätte damit auch nicht mehr gerechnet, dass dann nach der Anfangsphase, sag ich mal, bis 35, wenn du da so, sag ich mal, entspannt läufst, was ja eigentlich auch nicht so normal ist beim Marathon, ja, dass dann doch noch so eine gute Zeit rauskommt. Und damit denke ich mal, dass eigentlich das Ticket, das somit gesichert werden geworden ist, weil halt jetzt eigentlich viele Athleten jetzt schon jetzt auch nochmal gelaufen sind die letzte Zeit, und die, die es jetzt noch versuchen, oder eigentlich, also ich glaube nur noch Samu, so wie die, das, sag ich mal, die Fragerunde mal rumgehen, ist der Einzige, der jetzt in Dubai noch versucht. Die anderen haben gesagt, sie lassen das und würden, wenn es keiner mehr schafft, dann halt nochmal versuchen. Was ja auch eine Möglichkeit ist. Ich glaube, viele Mal Abraham, der ist eigentlich, auch wo mein Coach gesagt hat, ist eigentlich die stärkste Konkurrenz, der ist ja verletzt gewesen und hat ja Frankfurt und dann, glaube Valencia oder so abgesagt. Deswegen, ja, glauben wir, dass er auch nicht mehr in Angriff nimmt. Klar, Samu ist jetzt in der Position, wo er weiß, ja, 2:08:10 würde halt reichen, oder er sagt, ich brauche mehr Zeit und es läuft sowieso keiner mehr und dann versuche ich es lieber im Februar, März oder April halt nochmal und ich kann halt viel schneller noch laufen. Also das ist halt so jetzt die Krux bei den Männern. Ne?
Nimm uns da vielleicht kurz mit, Richard, weil du bist da tiefer drin natürlich und die meisten zu Hause sicherlich nicht, inklusive mir. Also der Modus ist so, es wären, wenn jetzt drei Leute eine Norm hätten, dann wird der Quali-Zeitraum am 31.01. quasi direkt geschlossen. Aber sofern die Plätze noch nicht alle vergeben sind, weil noch nicht alle Norm haben, dann geht's bis Aprilende. Genau, oder?
Also so ist es mündlich vom DLV zugesagt worden, aber schriftlich hat man das immer noch nicht gesehen.
Okay.
Und wer weiß, was passiert noch, weil Mellert hat es nicht geschafft. Und ich weiß nicht, wenn der DLV will, dass Mellert da unbedingt mitmacht, und die haben noch nichts schriftlich festgehalten, das ist nur mündlich erzählt bei uns per Korn. Man weiß es halt nicht, ne? Für die Frauen ist es dann natürlich richtig bitter, wenn dann auf einmal, obwohl das mündlich zugesagt ist, man kann aber, ihr weißt, Verbände können alles entscheiden, die haben den Tanks gemacht. Man muss ja auch sehen, ich weiß es auch nicht, wie das reicht mit den Top 65, der Weltverband sagt mir, die Top 65 reichen, die Zeit von Hamburg wäre, glaube ich, jetzt aktuell Platz 60 oder so noch, deswegen hätte ich auch gar nicht gewusst, wenn ich gar nicht mehr gelaufen wäre und ich wäre trotzdem zweitbester Deutscher und ich wäre dann auf Platz 66, wäre das dann wieder nicht die Nummer. Also das war so sehr, sehr tricky, das ganze
also
Thema. Ne?
Vielleicht darf ich da nochmal kurz mithelfen. Also die Regularien, an die sich der DLV hält, sind tatsächlich ja die internationalen Regularien. Da gab es auch sehr, sehr lange Unsicherheit, wie tatsächlich das olympische Feld zusammengesetzt wird. Da ging es ja auch darum, wie viele Läuferinnen und Läufer überhaupt zugelassen werden. Ja, weil das war auch lange eine Diskussion. Ja, sind es 100, sind das 150, wie auch immer. Also das war eine sehr, sehr ausgedehnte Diskussion. Und es ist vom internationalen Verband her so, dass bis 31. die reinen Normzeiten gelten. Und danach zählt das Ranking noch. Also für alle die Nationen, die ihr Kontingent, drei Läuferinnen, drei Läufer pro Geschlecht nicht ausgeschöpft haben, zählt das Weltranglistensystem. So, und da hast du dann noch die Möglichkeit bis April, also praktisch bis Ende der Frühjahrsmarathonsaison, dich noch zu verbessern in diesem Ranking. Ganz frei sind die Nationen nicht, was das angeht. Weil, wenn ich das richtig weiß, wenn du drei Leute hast, die die Norm direkt haben, kannst du nicht ohne weiteres jemanden aus dem hinteren Teil des Rankings nehmen.
Ja, du kannst quasi als okay. Also du kannst nicht als Verband dann sagen, okay, wir haben drei Leute, die Ranking-Quali sozusagen erfordert
dann bist du
haben
nicht
und
sicher, dann bist du nicht sicher, dass die nachher zugelassen werden.
Ah, okay.
Ne, weil die müssen ja auch in diesem vorgegebenen Korridor der Gesamtanzahl der Läuferinnen und Läufer auftauchen.
Also bis jetzt haben wir ja, glaube ich, 61 oder 62 Athleten sind ja jetzt schon unter der 2:08:10. Also das heißt, die Top 65 sollten ja eigentlich nominiert werden. Dann wären ja gerade mal vier Weltranglistenplätze auf. Und 80 sollten es ja bis Ende April werden. Sozusagen noch 15 mehr. Aber wenn 100 Leute die Quali haben, von trotzdem drei, dann werden trotzdem alle mitkommen, obwohl es eigentlich nicht so drinsteht. Ja, also es wird eigentlich noch sagen, 80 ist wirklich der Cut. Aber eigentlich ist es auch die Olympianorm. Und die haben dann damit natürlich nie gerechnet, schon wieder, dass
so viele
die
laufen,
Norm laufen.
Ja, ist richtig.
Ja, aber ich weiß auch, dass andere Verbände es auch anders nominieren. Also die nominieren vielleicht eben nicht die schnellsten drei einfach. Ne? Zum Beispiel die Franzosen, Deswegen, also ich war ja im Ziel und es waren ja 4 Franzosen vor mir, ja. Zwei Franzosen unter 2:06 gelaufen. Ich gratuliere hier Nicolas Navarro zu seiner 2:05:53. Er ist komplett geknickt. Ja, warum ist das? Weil die Franzosen haben eine ganz andere Nominierung, ja. Da sagen sie, ja, der Schnellste kommt mit. Das war halt Mehdi Frère. Der ist halt 2:05:46 gelaufen. Dann haben die gesagt, die Top 8 der Weltmeisterschaften in Budapest, wer da Top 8 ist und einfach nur die Norm hat, 2:08:10 reicht. Und der Hassan Chani, der ist halt 7. geworden. Der hat aber die Norm noch nicht. Der läuft auch in Dubai. Dem reicht 2:08:10. Wenn er die läuft, ist der dabei. Dann werden 2 Stück im Januar nominiert und der Dritte, obwohl haben wir ja nochmal 3 dann die Norm, da wird auch nochmal irgendwie, müssen die nochmal Wettkampf laufen, müssen die gegeneinander laufen, kommt der Schnellste mit, deswegen ist da überhaupt noch nicht klar, ne? Also der Felix, der da die 13:49 gelaufen ist, der ist eigentlich wahrscheinlich nur 5. Mann, der kommt gar nicht mit, der ist ja eigentlich völlig krank, also da ist es nochmal, das Niveau nochmal höher als jetzt bei uns in Deutschland, wo ich mir eigentlich schon Sorgen mache, ja, in Frankreich, da hätte ich große Sorgen, also da wäre nichts, da wäre nur Mist, nur Fun, zweite Gruppe mit, ja. und all in, ne?
Das ist ja tatsächlich auch ein Luxusproblem, logischerweise. Das haben natürlich einige Nationen, ja. Schau dir ganz vorne an. Kenia, Äthiopien ist vollkommen offen, wen die da nominieren. Ja, selbst wenn Kipchoge und Kiptum aufzeigen, ist jetzt noch nicht 100 pro, dass die dann halt auch berücksichtigt werden. Ne? Da spielen, das wisst ihr beiden ja sicher auch, da spielen so viel politische Dinge auch eine Rolle. Ja, wer welchen Machteinfluss hat auf den kenianischen Verband und. Das ist halt Wahnsinn, ja. Und bei Äthiopien ist ja genauso, ja. Kenenisa Bekele, ja. Ü40 Weltrekord gelaufen, 2:04:49, glaube ich.
Nee, 11.
Er hat gesagt, ich will unbedingt laufen, ja. Aber ob sie den mitnehmen, steht vollkommen in Sternen. Ja, also ne? Das sind natürlich Luxusprobleme, ne?
Ja. Und 2 waren ja in Valencia schon schneller, 2 Äthiopien. Ja, ja. Der Dritte geworden ist, der vor ihm war, der ist ja auch 40-50 Sekunden PB gelaufen. Mit dem ich übrigens bei der U20 Weltmeisterschaft in Bydgoszcz 2008 noch über 15 am Start war. Das ist immer so lustig, wenn du die da wieder siehst, so nach 15 Jahren.
Ja, genau, das sagen die aber zu dir, das sagen die zu dir natürlich auch.
Ja.
Ne? Ja, wahrscheinlich. Also bei Bekele ist es so, ich glaube, wir reden hier von Rio, wenn ich mich nicht täusche, hat er es auch öffentlich bekundet, dass es sein Wunsch ist, Äthiopien zu vertreten, ist aber einfach nicht berücksichtigt worden und war ja damals auf jeden Fall, also ich meine, der ist jetzt immer noch sehr gut, nicht falsch verstehen, aber er ist jetzt im direkten Vergleich zu einem Kiptum oder einem Kipchoge sicherlich vielleicht nicht mehr ganz rein von den gelaufenen Zeiten gegenwärtig auf dem gleichen Niveau unterwegs. Damals war das sicherlich noch ein bisschen anders, da war ja Kipchoge gerade erst, das war noch vor Monza, genau, das war ja gerade mit der Carbon-Ära, die da begonnen hat, es gab ja da in Rio, ich glaube 4 von 6 oder 5 von 6 Personen auf dem Podest, Männer, Frauen, die Schuhe trugen, die es davon noch nicht gab, sozusagen, und da war es eben so, er wollte unbedingt, glaube ich, eben im Marathon auch antreten und ist aber vom äthiopischen Verband einfach nicht berücksichtigt worden. Also das ist da ein bisschen undurchsichtig auf jeden Fall.
Die Trials waren noch lustig damals, da waren 30 Kilometer Rennen.
Ja, genau.
Und da war der Startschuss auch schon irgendwie, wo die Leute noch ihre Klamotten hatten. Da waren irgendwo 10 Leute am Start. Und ja, da ziehst du ja in Tokio, kam nicht mal ein Äthiopier halt ins Ziel. Und das ist ja genau eigentlich das, was der Kenenisa sagen kann. Hey, guck mal, ich habe die Erfahrung, ich bin eigentlich die 42 Kilometer Valencia alleine gelaufen und bin nicht vorne hin, weil ich klug bin. Und die Strecke in Paris ist da auch schwieriger. Lasst mich halt mit und lasst halt den anderen, wo vor mir war in Valencia halt dann weg, weil ich habe einfach die Erfahrung, ich kann halt für euch die Medaille halt holen. So ungefähr, ne? Aber ob das dann halt reicht, das ist halt die andere Frage.
Ja. Aber wenn wir da nochmal einen Blick drauf werfen auf das Niveau in Deutschland, also ihr beide und ich erinnern uns ja noch sehr gut daran, dass es im Marathon oft Diskussionen gab, ist die internationale Norm nicht viel zu hoch und warum nehmen wir die? Und dann wurde häufig noch eine Minute runter oder so. So, jetzt haben wir mal eine ganz andere Situation. Jetzt gehört Marathon Männer und Frauen mal zu den stärksten Disziplinen. Mhm. Ich muss schon überlegen, welche Disziplin überhaupt stärker wäre. Ja, vielleicht Zehnkampf, aber dann war es das auch schon im Deutschen Leichtathletikverband. Es gab ja trotzdem die Diskussion, so schnell laufen müssen, um überhaupt in den Kader zu kommen.
Ja.
Und jetzt stellt sich heraus, dass selbst der Kampf um die 3 mickrigen Olympiaplätze extrem hart geführt wird. Ja, also Richard, mal aus deiner Brille des ja nun direkt noch Betroffenen, ja, wie bewertest du das und was ist da passiert in den letzten 3-4 Jahren?
Ja, also ich denke, dass also jetzt im Nachhinein die Kaderrichtlinien halt schon richtig gesetzt worden sind bei 258, weil Henrik Pfeiffer hat es ja unterboten, was auch stark sind. Und wir haben jetzt immer noch 7 Athleten im Marathonkader im nächsten Jahr. Von daher denke ich, das ist das Richtige. Wenn es jetzt bei 211 wieder wäre, dann wären es halt wieder 10 Leute. Ist halt sehr, sehr schwierig, das einfach zu fördern. Ja, natürlich ist schade, sind trotzdem gute Athleten dabei. Aber irgendwo muss man natürlich auch einen Cut machen. Man kann dann nicht sagen, ja, wir fördern irgendwie zum Beispiel auch 10 Stabhochspringer. Das ist sehr, sehr viel Stabhochspringer. Oder beim Sprint sind es ja auch irgendwie enorm viele eigentlich im Kader. Aber laufen tut da kaum
jemand. Außer man läuft Staffel. Sorry, den kleinen Einschub musste ich machen. Das kann man natürlich nicht. Aber da kann man gerne mal 20 Leute fördern. Da geht's dann schon klar.
Und man muss auch nicht mal ins Ziel kommen mit der Staffel.
Richtig.
Also, es ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, dafür brauchst du die Leute auch zum Trainieren. Und dann am Ende sind alle halt verletzt. Und dann kommt jemand noch zum Einsatz, der mit dir nicht mal Staffel trainiert hat, wo du dich halt auch fragst, ja, das kann ja nicht sein. Also, dann sollte ja auch alle ins Trainingslager gehen. Da ist ja auch Pflicht, sag ich mal, ja. Nee, aber zurück zum Marathon. Ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, die Welt ist einfach auch globaler geworden. Es ist jetzt nicht, liegt jetzt nicht daran, dass vielleicht die, sag ich mal, die gebürtigen Deutschen jetzt alles in Grund und Boden laufen. Es ist schon so, dass natürlich jetzt mit Amana, mit Samuel, mit Philemion, dass da jetzt Athleten halt auch gekommen sind, die jetzt, sag ich mal, von Afrika eingebürgert worden sind, aber jetzt auch schon länger, hier auch in Deutschland sind. Deswegen sind natürlich jetzt gerade aktuell sind ja noch, sag ich mal, 4, die jetzt eingebürgert worden sind, halt noch unter der Norm. Und sag ich mal, wenn das jetzt nicht so wäre, dann sähe es jetzt wieder unterschiedlich aus. Dann wäre es zum Beispiel eigentlich nur Henrik und ich unter der Norm gewesen, sag ich mal, unter der Kaderrichtlinie. Da wären die Kaderrichtlinien vielleicht auch nicht so hoch, muss man halt auch sagen. Andererseits ist es also für mich, natürlich, ich gucke ja auf die deutsche Konkurrenz auch und also mich spornt das halt schon total an, ja. Wenn ich da Druck von hinten bekomme, dann ist halt nicht so, ja gut, das reicht halt und jetzt bin ich schon Spielen dabei, konzentriere ich, sondern ja gut, mit meinem Trainer hatte ich ja gesprochen, ja, in Kenia müssen wir ein bisschen mehr machen als sonst. Also müssen wir ein bisschen spielen. Das hat auch funktioniert und schwupp, ich meine, die 207 war ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das hat man ja allein in den letzten 5 Kilometer gesehen. Also der wäre schon wahrscheinlich 30, 40 Sekunden wäre er ja nochmal vielleicht gut drin oder noch mehr gewesen. Und das waren jetzt 4 Wochen, wo ich sagte, wir haben 4 Wochen wirklich intensiv gearbeitet. Was ist, wenn du halt mal 3-4 Monate das machen kannst, ja? Dann kommt halt noch was ganz, ganz anderes raus. Und dann kannst du, sage ich mal, auch als Europäer da doch einiges reißen. Ich sehe es ja an den Franzosen, wenn die auch 205 laufen oder auch ein Japaner. Ich meine, wenn ich mich jetzt einfach mal, sag ich, vergleiche jetzt, sag ich mal, wenn die Gene jetzt eher ähnlich sind, so von weißen Athleten, weil es ist einfach so, dass, ich glaube, der schnellste weiße Athlet knapp unter 205 mal gelaufen ist und das ist ja, sag ich mal, für einen dunkelhäutigen Typ ja nichts. Das ist für die, das laufen ja 100 noch, sag ich mal, schneller in der Weltbestenliste. Ever. Deswegen kann ich mich jetzt eher mit denen so ein bisschen vergleichen und sage, okay, es ist trotzdem was drin. Und natürlich spornt es mich an, weil wenn ich da keinen Druck spüre, dann klar, dann kannst du im Training lockerer nehmen. Natürlich sagst du, ist ja nicht dein Anspruch, nur in Deutschland der Beste zu sein. Allerdings, dann wäre halt der Fokus jetzt schon voll auf Paris gewesen. Jetzt weiß ich einfach, okay, ich habe jetzt mit dem Training jetzt schon das erreicht und ich weiß, wenn ich jetzt da noch ein bisschen mehr investiere, dass es jetzt noch ein bisschen weiter vorgeht. Deswegen ist es für mich jetzt schon auch positiv, auf jeden Fall zu sehen. Ich verstehe mich ja auch mit jedem sozusagen sehr, sehr gut. Und ich glaube halt, klar, warum geht es im Marathon vor allem voran, wenn man halt sieht, was also ich war früher halt auf der Bahn, da waren die Normen noch eigentlich komplett okay da. Natürlich waren die für uns auch hart, irgendwie 13,25 damals, 13,18 oder so, aber jetzt müssen wir halt 13,05 laufen. Oder ja. Ich meine, Arne hat es noch mit einer 27,45 konnte man noch zur WM fahren, jetzt muss man mit einer 27,10 zur WM und mit einer 27,0 zu den Spielen, das schaffen wir ja gerade mal eh nur 5 in der Welt. Deswegen, da denkst du schon von Anfang an, ja, was will ich jetzt eigentlich? Also ich komme irgendwie auch kommen wir da gar nicht hin. Wobei es lustig ist, dass genau der 10.000 Meter Kaderrichtwert so langsam ist eigentlich mit einer 27, das ist eigentlich 48 oder 50 oder so. Also damit bist du so weit weg, da kommst du nirgends hin ins internationale Geschäft. Und bei Marathonfrauen ist es ja eigentlich die Olympianorm und schaffen halt 6-7 Leute. Ne? Ich meine, jeder sagt, ja gut, ich gehe halt auf die Straße, da ist natürlich erstens, wirst du gefördert überhaupt, dann ist natürlich für dich persönlich, ist finanzieller Anreiz besser und dann bist du halt international überhaupt dabei. Ja, ob du da vielleicht, von der Platzierung ist natürlich der Marathon trotzdem das Schwierigste. Wenn du da in die Weltbestenliste schaust, bist du halt einfach klar, irgendwo.
Die Konkurrenz ist ja auch fast die größte, also ja, oder ist wahrscheinlich, kann man drüber streiten, aber die vom sagen wir mal, was brauchst du für einen, um Marathon zu laufen, ne? Das schließt fast keine geografische Region dieser Welt, klar, Wüste, Antarktis, whatever, aber wir reden jetzt mal von normalen Nationen, das schließt ja nichts aus. Und was brauchst du dafür? Die Zugangskriterien sind total gering, du brauchst nicht mal eine Bahn, ne? Du brauchst einfach theoretisch irgendwie ein Gelände, wo du trainieren kannst, Schuhe, that's it, du brauchst keine Stäbe, du brauchst keine, was auch immer für Anlagen und dadurch ist natürlich die, wie du schon sagst, ist total meine Meinung, also ist die Konkurrenz. Wir können auch gerne beim Laufen bleiben, aber auch innerhalb des Laufens würde ich sagen, ist die Konkurrenzdichte im Straßenlauf, im Marathon aktuell die höchste. Nicht, dass es nicht krass ist, auch unter 27 Minuten oder so zu laufen, aber ich glaube trotzdem, das Level an Athleten, die Zugang haben, sich im Marathonlauf zu probieren, afrikanische Länder darüber hinaus, Asien, alles. Guck mal nach Japan, wie geil, wie da, was das für einen Stellenwert dort auch hat teilweise. Die sind jetzt zwar im internationalen Vergleich oftmals jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem auch das Level an Talent. Wenn du mal guckst, was sind da die Top 100 Zeiten in einem Halbmarathon oder Marathon, ist ja auch schon einfach beachtlich. Und ich bin total bei dir, dass der Fokus Richtung Straße deutschlandweit, aber auch international nochmal einen richtigen Push bekommen hat in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Einerseits durch Entwicklungen auf der Bahn. Normen wurden weiter verschärft international. Gleichzeitig wurde das Angebot, diese Normen irgendwo erbringen zu können, ja nicht größer. Also du weißt ja selbst, brauchst selbst am besten 10.000 Meter Rennen, wo du sowas rennen kannst. Wie viel gibt's denn da im Jahreskalender? Da gibt's Stanford vielleicht noch, dann gibt's irgendwie, wenn es gut läuft, London hier, Night of the PBs. Du hast ja super wenig Möglichkeiten und dann ist es so, in so einem Rennen, wie viel dürfen da starten? 15? Maximal 20 vielleicht, ja. Das aber auf die Welt, also das ist halt sehr schwer. Marathons, hast du so viele Optionen überall. Marathons sind nicht limitiert, weil natürlich große Straßen und so weiter. Du kannst da auch wie Valencia, müsste ich jetzt nochmal mir detailliert anschauen, die Ergebnisliste, aber zwischen Platz 1 und Platz, lass mal 80 sein. Das sind bestimmt eine Menge richtig krasse Zeiten bei den Männern auf einem absoluten Top-Niveau. Und der andere Aspekt, du hast auch gesagt, man kann sich natürlich auch selbst das ein bisschen unabhängiger aufbauen, als wenn man ein Bahnläufer ist. Da hast du halt noch oder bist noch mehr angewiesen auf staatliche Förderung, vielleicht auch auf Bundeswehr oder Polizei. Du natürlich nicht, du bist eine Ausnahme, du hast da immer schon dein eigenes Ding gemacht, auch mit deinem Job, aber Förderung, du verdienst mit deinem Laufen nichts oder fast nichts. Also du kriegst vielleicht Prämien von deinem Ausrüster noch für gute Zeiten, für einen DM-Titel etc. Aber im Marathon hast du ja selber gesagt, natürlich wählst du deine Rennen strategisch aus, natürlich wählst du Valencia aus, weil das für dich das bestmögliche Setup war, um hier nochmal ein gutes Rennen zu machen. Aber du sagst natürlich auch, wenn du in Hamburg rennst, wirst du da an dem Tag sicherlich auch ganz okay verdient haben, wo du dir theoretisch auch ohne die Förderung durch einen DLV sicherlich deine Trainingslager und sonstigen Sachen wahrscheinlich, sag ich jetzt mal, finanzieren könntest einfach. Und diese Möglichkeit, sein Schicksal auch, glaube ich, selber noch mehr in die Hand zu nehmen, gibt's halt eigentlich fast nur im Straßenlauf. In der Leichtathletik würde ich jetzt mal sagen. Und der andere Aspekt, den fand ich noch ganz interessant, das wollte ich eigentlich nur noch hinzufügen, weil vorher gesagt hast, mit der Kadernorm, das ist eine interessante Perspektive, so habe ich es am Anfang nicht gesehen. Ich war sicherlich einer von denen, der zu Beginn, also was war das, Anfang diesen Jahres, als das bekannt gegeben wurde, dachte ich mir, jetzt sind sie komplett durchgeknallt, was ist denn jetzt los? Also wenn man keinen Kader mehr möchte, kann man es auch einfach so schreiben, statt dass man sowas macht. Aber natürlich hast du jetzt recht, mit dem Level an Talent, was momentan aktiv ist, Männer wie Frauen, hast du eine Auswahl von 6, 7 Athleten und das ist total normal, für einen Bundeskader, wo eben halt auch die Besten am Ende des Tages gefördert werden sollen. Womit ich ein Problem hatte, weshalb ich da ja auch schon das ab und ein oder andere Mal mit dem Verband in vergangenen Zeiten im Clinch war, ist, wenn es ungleich ist. Also das ist natürlich jetzt eine Vorgabe, die ist intern so gesetzt für alle deutschen Athleten. Mhm. Ich hatte immer ein Problem damit, wenn du als deutscher Verband sagst, wir machen aber strengere Kriterien wie ein internationales, die vom Weltverband sind, wenn für die Amerikaner, für die Japaner, für wen auch immer ein internationales Kriterium gut genug ist, dann habe ich immer nicht verstanden, warum man eigenen Athleten den Zugang im Zweifelsfall erschweren muss, weil das regelt, der Markt regelt sich selber, würde man sagen. Weißt du, dass die Leute, die da sind, fighten das ja trotzdem aus und am Ende fahren die Besten. Aber warum man als Verband das teilweise noch künstlich verschärfen muss, damit hatte ich in der Vergangenheit ein Problem. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Und ich muss auch sagen, hier nochmal Shoutout vielleicht an Matthias Kohls. Das ist jetzt eine Außenperspektive. Das kannst du im Zweifelsfall sehr viel besser beurteilen, weil du einfach ja aktiv noch da drin bist und sicherlich mit ihm eng im Austausch bist. Aber ist auch eine, ich glaube, ein guter Schritt gewesen, ihn, wie auch immer das am Ende jetzt kam, da dazu zu holen, glaube ich, weil ich glaube, dass er meine Wahrnehmung jetzt nach den wenigen Monaten, wo ich das so beobachten konnte, der Szene gut tut, und wenn es nur darum geht, irgendwo Präsenz zu zeigen, aber das strahlt, glaube ich, den Athletinnen und Athleten schon auch aus. Ihm ist wichtig, dabei zu sein, zu als Ansprechpartner, als Sparringspartner da zu sein und bei Problemen gegebenenfalls auch Hilfestellung leisten zu können. Im Zweifelsfall wirst du das jetzt ganz anders noch ausführen können, weil ich bin ja nicht mehr da so drin, aber...
Nee, auf jeden Fall. Also die Präsenz jetzt allein bei den Marathons, wo er überall dabei war. Ich habe ihn ja auch also im Hannover-Marathon nicht gesehen, wo er auf dem Fahrrad war, hinter Amanal her. In Hamburg war er dabei, hat er Haftan und mich begleitet, bei den Frauen noch dabei. Jetzt habe ich in Berlin ihn gesehen, in Valencia ist er wieder dabei gewesen. Und er schafft halt auch eine Transparenz. Also der hat auch seine Calls mit seinem Coach, also mit den Coaches der Athleten davor gehabt. Da war ich dann halt auch dabei, weil mein Trainer ja Belgier ist. Und ich sag, dann bin ich halt dabei und hat da halt schon mal alle abgeholt einfach mit in ein Boot. Ja, wie sehen jetzt die neuen Normen aus und was sind für Wettkämpfe, wie sieht's aus, wie ist die Planung eigentlich? Wobei er konnte ja auch nichts dafür. Es ging jetzt schon wieder, es ging mal darum um Planung für nächstes Jahr. Mhm. Aber die Planung wurde schon vorgegeben, also er konnte ja nichts machen. Warum reden wir nicht erst mit dem Trainer, wo es eigentlich hingeht von den Athleten, bevor wir setzen, das Trainingslagers irgendwie. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Du musst ja vielleicht die Trainer fragen, oder kann man was gemeinsam tun, weil wenn ich gemeinsam mit jemandem trainiere dann auch, ne, ist ja mit Samuel fit wie auch in Monte Gordo dann trainiert und uns beiden ging es richtig gut, also richtig Spaß gemacht halt auch. Gemeinsam zum Trainieren, natürlich muss man sich absprechen, wie sieht halt Training aus. Aber man kann bestimmt auch einiges zusammen machen. Ja, nee, ich finde schon, er macht das sehr, sehr gut. Er nimmt uns immer eigentlich mit und schreibt uns auch, wie es uns einfach geht, was sind die Pläne, und führt da eigentlich alles durch und gibt es halt dann weiter. Also er macht seinen Job gut, ja. Was nochmal zurück zum Marathon, warum der auch ein bisschen einfacher ist. Also mein Kurt sagt auch, also vom Training her ist es schon deutlich auch einfacher. Ne? Du hast deinen Marathon, du hast deine zwei Marathons vielleicht im Jahr und das ist das Ding. Das andere interessiert nicht. Du brauchst keine die ganze Zeit, okay, 5000 Meter, ich muss 5 mal 5000, ich verpasse die Norm, muss den nächsten Norm rennen, ich muss vielleicht einen Aufbauwettkampf machen, du musst die Shape, die Qualität, da muss alles stimmen, du musst spritzig an dem Tag sein, ne? du musst am Start, du musst loslaufen und boom, sofort performen, ja, das ist beim Marathon nicht. Du läufst locker los, ne, und du brauchst doch nicht so das Megatalent, du kannst mit unterschiedlichen Typen. Du kannst mit viel Alternativtraining was machen, du kannst mit viel Kilometer was machen, du kannst mit Qualität was machen. Ich finde, da führen ganz viele Wege irgendwie ins Ziel, wobei man halt sieht, sag ich mal, wo ich selber früher bei der Bahn war, da war ich halt irgendwie auf Platz 29 der Weltbestenliste mit der Zeit, mit der 13.10 damals. Ja, wenn ich 29 über Marathon wäre, müsste ich da eigentlich laufen, ja, ne? Deswegen
habe ich auch unter 204, ja, unter 204.
Genau, deswegen habe ich halt auch gesagt, im Marathon ist mir persönlich, also das, was mir früher wichtig war, ich möchte Bestzeit laufen und hier, das ist mir beim Marathon persönlich nicht mehr wichtig gewesen. Deswegen, also es ist schön, dass jetzt 207 gelaufen ist, aber es ist nicht mehr so, wie ich mich jetzt gefreut hätte über eine 13.10 damals, weil ob ich jetzt 208, 207, 206 oder 205 laufe, ich bin trotzdem von der Welt bin ich enorm weit weg und mir persönlich, es bringt mir so nichts, ja, weil mein Ziel ist es ja irgendwie performen international, deswegen dieser EM-Titel, das ist das Höchste, das Wichtigste, die Medaillen zu gewinnen, ja, wenn ihr bei den Spielen irgendwie Top 8 bist oder so, oder bei den Weltmeisterschaften, sage ich auch, da gäbe es halt auch Möglichkeiten, bei der WM in Budapest wäre eine Möglichkeit auf eine Medaille da gewesen, sage ich mal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Nicht nur für mich, sondern im Speziellen eigentlich für Amanal. Also ich glaube, bei der Form, die der Berlin gezeigt hat, die Medaille mit vom Amanal in Budapest wäre echt sogar sehr wahrscheinlich vielleicht gewesen. Jetzt stellt ihr euch vor, der Amanal hätte die einzige Medaille geholt für Deutschland. Was ist ne, du bist wirklich, du warst auch schon sicher, du hattest die 207-02 da in Hannover, das war eigentlich safe. Und es hat keiner geschafft, ihn irgendwie zu überreden, da für Deutschland zu starten, in Budapest. Und ja, die 204 ist schön, aber im Endeffekt, also wenn er die Medaille hätte, dann wäre sein Ansehen und überall nochmal krasser. Ne? Ich meine, er ist immer noch Zehnter der Weltcup, der Bereinigten jetzt Road to Paris. Zehnter, das ist schon mal echt mega. Deswegen, aber ich glaube, so eine Medaille würde ihm besser stehen.
Also sagen wir mal so, jetzt mal rein optisch betrachtet ganz sicher. Auf der anderen Seite, deutscher Rekord ist natürlich auch ein Eintrag ins Geschichtsbuch. Ne? Also das, da würde ich jetzt noch sagen, okay, das ist, das hat auch eine hohe Wertigkeit. Ne? Aber du hast natürlich schon recht. Nehmen wir mal Jan Fitschen. Ja, natürlich hat der seine Existenz auch anschließend auf den Europameistertitel aufgebaut.
Auf jeden Fall. Ja, und das Rennen hat ihn damals in der deutschen Laufszene unsterblich gemacht.
Genau. Ja, und ich durfte das ja damals kommentieren. Und wenn wir ehrlich sind, hatten wir ihn ja alle nicht auf dem Schirm. Ne? Weil wir haben damals auf Pollmacher geschaut, ja, weil der in der Saison ja stärker war. Ja, und dann kommt halt dieses Rennen und es ist dann eben auf der Bahn so, wie du gesagt hast, Richard. Da muss halt dann eben alles passen. Der Rennverlauf muss passen. Du musst halt auch sicher mit der Konkurrenz an dem Tag klarkommen können. Ja, das ist ja auch unterschiedlich, wer dann tatsächlich eine EM über 10.000 Meter läuft und so weiter.
Wie sich das Rennen entwickelt.
Genau, das ist ja jetzt in Budapest beim Marathon ähnlich gewesen. Es waren ja nicht die Top-Leute aus der Welt dort. Das heißt, die Chancen verschieben sich dann ganz krass. Ja, und so ein Titel ist dann natürlich von einer enormen Wertigkeit. Ja, ich meine, du warst in München auch 23 Mal abgehängt. Ja, aber am Ende warst du der Mann, der die Goldmedaille um den Hals hängen hatte. Das ist halt einfach natürlich nicht nur von dieser Geschichte in sich. Da erinnern jetzt wir paar Freaks uns noch dran, ja. Aber am Ende steht auf deiner Visitenkarte Europameister und das ist eine ganz andere Größenordnung. Ne?
Ja, und ich sag auch, du kannst die Zeiten, die werden sich immer verbessern irgendwie.
Ja.
Ne? Und zum Beispiel Kenenisa Bekele ist da eine gute Zeit gelaufen und dann halt, keine Ahnung, wird er halt von Chepdegal halt voll unterbrochen. Ja, aber mit der für die damaligen Verhältnis war der Bekele halt der Star und der hat alle überragt, ja.
Voll.
Und da ist diese Weltmeistertitel und so, der Phase hat er gezeigt, ich bin halt der Beste überhaupt. Ne? Und die Zeiten, ja gut, da wird es weiter runtergehen. Und da hat der Bekele auch gesagt, ja, ich bin halt mit den Möglichkeiten damals halt das gelaufen. Ja? Selbst jetzt als Bahnläufer, ich habe ja auch noch keinen, sag ich mal, Superschuh auf der Bahn angehabt, was die auch erzählen, was da jetzt möglich ist. Dann denkst du, ja gut, da kann ich halt auch nochmal locker 6-7 Sekunden abziehen und dann bin ich auch schon bei der 13.3, da habe ich auch die Norm, sage ich mal. Ne? Aber heutzutage ist dieses knapp über 13 ist auch nicht mehr viel wert. Also in Europa laufen sie ja auch schon jetzt deutlich unter 13 Minuten alle. Ne? Das hat sich ja auch verschoben. Deswegen, ich habe mir da ein bisschen ausgeblendet, so persönlich, meine Bestzeiten oder so. Es interessiert mich nicht mehr wirklich, ich will halt bei den Spielen dabei sein. Deswegen habe ich halt ja auch gesagt, das war ja auch damals nach Hamburg. Ich wusste ja, ich dachte vielleicht eigentlich, Hamburg reicht schon, weil ich dachte, der Verband sagt halt, so wie bei den Franzosen, gut, Europameister mit Morm ist dabei, fertig, aus. Und dann bin ich halt dabei, safe. Ne? So, hab mir gezeigt, im August kann ich performen. Und ich bin nicht einer, der die ganze Zeit Marathon, sag mal, laufen will, sondern ich will mich eigentlich fokussieren auf das eine Rennen. Das habe ich in München auch bewiesen, ein Jahr kein Marathon und es hat ja funktioniert. Und dann kommt da doch was, was Besonderes raus, weil ich halt die ganze Zeit, egal wie das Jahr dann läuft, kannst dich auf dieses Ding fokussieren und musst nicht die ganze Zeit noch was beweisen. Und deswegen habe ich auch schon gesagt, so Valencia ist der unnötigste Marathon, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ja, also
sprach der Europameister Richard Ringer, als er eine 207 rausgehauen hat.
Weil normalerweise Marathon, du läufst halt, um die Norm zu laufen. Ja, die bin ich ja eigentlich schon gelaufen. Ne? Jetzt habe ich ja nur bewiesen, ja, ich kann auch noch schneller laufen, ne? Bin da halt immer noch dabei. Und das andere waren ja meine internationalen Meisterschaften. Klar, das Debüt musst du halt einmal machen. dann bin ich rausgeflogen, passt. Dann läuft halt wieder in Siena, läuft die Norm, dann läuft die Spiele, läuft die EM, läuft Hamburg. Ja gut, jetzt laufe ich halt ein Rennen, wo eigentlich so, ich hab doch schon. Also es ist so, warum muss das halt laufen? Ja, so, ja, weil du halt in Hamburg nicht noch schneller gelaufen bist, aber du hast halt die Norm gehabt. Ne? Also in Hamburg habe ich mich deutlich mehr eigentlich gefreut halt als in Valencia, weil ich halt, ist ja eh, also eh klar, dass ich ja noch schneller kann. Ich bin halt ja immer noch bei den Spielen halt dabei, so, aber sag ich mal, bis auf den Geldbeutel, sag ich mal, hat mir das jetzt nichts mehr gebracht, ne, weil ich ja jetzt es sind die Spiele, die ich unbedingt hin will, aber ich will halt was Besonderes dort wieder leisten, ne, was halt in München geleistet habe. Und wenn man die Strecke anschaut und so und die Bedingungen, umso schwerer um die Strecke halt ist, sag ich mal, auch Laura hat das schon angesprochen mit den Pflastersteinen und alles, und hoch und runter, da werden halt wieder 30%, 35% aussteigen, ja. Und wenn du dann, du hast in Tokio gesehen, dass dann in den Top 10, Top 12 sind halt dann 3-4 Europäer, und da will ich halt mitspielen. Und das ist mir viel mehr wert, sage ich mal, dort mitzuspielen dann, anstatt ich nicht 206 oder so laufe oder nicht 205 sogar. Weil damit habe ich, keine Ahnung, beim Top 8 krieg ich schon eine Urkunde. Das ist es mir mehr wert, sage ich mal, ja. Da zeige ich mich wirklich bei der Weltelite, an dem Tag zu performen. Und also es ist so eine internationale Mannschaft, das ist das, warum ich überhaupt, sag ich mal, jetzt noch trainiere, ja.
Ja, da sieht man natürlich, wovon so Top-Leichtathleten angetrieben werden. Ja, so diese intrinsische Motivation ist dann doch einfach mal alles. Das ist ja schon klar. Also ich versuche jetzt trotzdem, Valencia, aus deiner Sicht noch mal was Positives abzugewinnen. Ja, also ja, mal aus deiner Perspektive. Also ich muss dich natürlich jetzt fragen, weil ich weiß nicht, ob es deine Perspektive ist.
Ja, natürlich, also wenn du
so die letzten 5 Kilometer
geflogen bist.
Ja. An allen vorbeigeflogen bist, ja, das muss doch unglaubliche Euphorie ausgelöst haben, oder?
Naja, der Felix ist dann weggelaufen. Deswegen, ich glaube, es wäre natürlich schon normal. Also ich orientiere mich ja öfters so, dass, also zum Beispiel in Hamburg bin ich von 40 bis ins Ziel auch so schnell gelaufen wie der Sieger, ja. Das heißt, Hamburg war schon sehr, sehr schwer. Und da bin ich ja 6:43 die letzten, also von 40 bis ins Ziel gelaufen. Jetzt bin ich an die 6:18 gelaufen. Allein dort habe ich ja schon so viele Sekunden rausgeholt. Das heißt, wenn Hamburg einfach nur flach gewesen wäre, wäre bestimmt auch 15 Sekunden zumindest mal auf jeden Fall mal weg gewesen. Ja. Natürlich sehe ich halt, dass das Training, also von meinem Trainer, wie er mich wieder auf Tag X halt genau dahin bringt, das gibt mir halt totales auch Vertrauen. Selbst wenn es 2 Monate davor eigentlich überhaupt nicht gelaufen. Du denkst, was machen wir hier eigentlich auch im Training? Und dann frage ich mich, wir laufen da einmal 22 Kilometer oder so. Ich glaube, in den 4 Wochen sind wir 2-mal das gelaufen. Das bin ich in Kenia tatsächlich irgendwie jeden zweiten Tag, oder ich bin dann jeden Tag einen Long Run gefühlt gelaufen. Und warum müssen wir das so reinquetschen? Am Ende hat es halt auch funktioniert. Natürlich haben wir auch viel diskutiert, aber es gibt immer noch Sachen auf jeden Fall zu verbessern. Und ich weiß, ja klar, wenn ich jetzt mit der zweiten Gruppe, sage ich mal, mitgelaufen wäre, wobei, wenn ich nominiert gewesen wäre schon als Europameister, wäre ich sowieso gar nicht in Valencia gelaufen, das muss man ja auch sagen. Also hätte ich gar nicht riskiert, in der zweiten Gruppe mitzulaufen, weil dann wäre ich entweder gar nicht gelaufen oder ja New York, weil New York, Streckenprofil ähnlich, ne, eben auch, haben wir wieder gesehen, bis 4. Platz wäre ja auch möglich gewesen mit 2:10:21, von Abdi Nageye und dann Makun, der 5. Mann, und dann Maru Tefere wieder, der Weltmeisterschafts-Vize-Europameister, auch Vize-Europameister und Vize-Weltmeister, die haben da halt in diesem Metier mitgespielt, und die haben jetzt halt auch schon Erfahrung gesammelt. Wie ist ein Marathon unter diesen Bedingungen? Und next year ist ja auch wieder einer, und die fokussieren sich halt schon die ganze Zeit halt auf dieses Paris-Rennen. Das sieht man ja, in Budapest will niemand laufen. Warum? Weil der Fokus halt jetzt schon irgendwie auf die Spiele ist.
Ja.
Man möchte da nicht unnötig, ja, irgendwie seine Körner verschießen, weil es ist halt einfach heiß dort auch wieder gewesen. Und man sieht es beim Haftom, ich glaube in Hamburg, wenn er einfach in meiner Gruppe gewesen wäre, dann hätten wir beide, wären wahrscheinlich unter 208 gelaufen, weil wir uns gegenseitig noch geholfen hätten.
Ja,
und da war dann auch Shape, obwohl die Strecke deutlich schwieriger war. Dann hat er die zweite Marathonvorbereitung gemacht, bei der WM ist 15 geworden, war auch gut. Jetzt läuft er.
Aber die WM hat ihm nichts gebracht, eigentlich Richtung Olympia,
genau,
ne?
Genau, und jetzt ist die dritte Marathonvorbereitung, er läuft ganz knapp an der Norm vorbei, weil es dann schlechteste Form wahrscheinlich vom gesamten Jahr ist. Und er läuft aber eigentlich immer noch so gut. der kann genauso eigentlich eine Minute schon schneller laufen, ja. Das ist dann für ihn ist genauso, ja, ich wollte aber halt für Deutschland starten natürlich und läuft da bei der WM, aber deswegen kann halt sein Olympiastart vielleicht jetzt weg sein, wenn Samu einfach jetzt die Norm läuft, dann ist halt schon draußen, dann ist halt schon ja. vorbei, dann sieht man halt auch, was das so manchmal bedeutet, was ist dein Fokus und alles, wobei ich natürlich das auch, also ich finde es gut auch, dass er gestartet ist, weil man muss sich halt überlegen, wer ist gestartet bei der WM, war halt irgendwie Platz 3, Platz 9 und Platz 8 irgendwie von Deutschland, muss ich überlegen, dass eigentlich 9 Leute oder so starten hätten können von Deutschland, ja, und dann ja, wählen es halt die Athleten aus, die halt sagen, ja gut, also wir verzichten eigentlich auf die Spiele schon jetzt von Anfang an. Wir haben es manchmal eigentlich, Tom Kröschel war dann leider verletzt, der sagt, wir wissen eigentlich, dass wir dann keine Chance mehr haben. Aber wir wollen für Deutschland das vertreten und das ist eigentlich das Wichtigste. Also eigentlich, das ist auch der Sinn, warum ich einen starte, damit ich halt mit dem deutschen Trikot laufe und für Deutschland halt versuche, mich so gut wie möglich präsentieren, weil einfach nur zu laufen, so immer beim Stadtlauf, weiß ich nicht. Also es ist schön und gut, es ist toll, es ist was anderes, es gehört dazu und ich finde, es ist irgendwie auch, also so eine Abwechslung bringt es auf jeden Fall rein. Jetzt nur die ganze Zeit im Nationaltrikot irgendwie, ich glaube, das ist dann auch too much. Sag ich mal. Aber es könnte so auch kommen für mich die nächsten 3 Jahre, dass eigentlich nur noch internationale Meisterschaften ansteht, anstatt ein schnelles Rennen, weil es einfach vom Terminkalender so richtig krass eingetaktet ist. Genau. Ja.
Also genau, also was du schon gesagt hast, ist oder was Ralf angesprochen hatte, ist natürlich mit dem Hintergrund, wie du dieses Rennen beendet hast. Ich meine, will man sich jetzt wahrscheinlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber und ja, du hast auch schon sehr deutlich gemacht, dass die Zeiten also, nicht möglich sind, aber was denkst du ist noch drin? Du sagst, im Training habt ihr noch viele Reserven. Wenn man ein 207er Rennen, muss man jetzt mal nochmal kurz hier zusammenfassen für die Leute, die hier zu Hause zuhören. 207 gab es jetzt nicht ganz so viele Leute in Deutschland, die jetzt in der Vergangenheit gelaufen sind. Also das ist jetzt ja schon auch genau sehr selten einfach auf jeden Fall. Also deswegen möchte ich nochmal betonen, du bist dieses Rennen mit so einem starken Finish gelaufen. Was denkst du, ist so der Horizont, was möglich sein kann? Ja, also unter 206 würde ich jetzt mal fast schon sagen.
Genau, also früher habe ich ja immer gesagt, ja so 3-Minuten-Schnitt ist immer das, was ich eigentlich erreichen will. Das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt. Und ich glaube, wenn jetzt sag mal, der deutsche Rekord noch bei 206,26 gestanden wäre von Amanal und ich jetzt keinen Druck von Olympia oder sonst was und ich wäre einfach so gestartet, es wäre keine Spiele und sonst was und ich wäre genau auf deutschen Rekord gelaufen, ich glaube, dann wäre der alte deutsche Rekord gebrochen worden. Also die 206,26 wäre dann in Valencia gefallen. Das habe ich schon im Gefühl gehabt, dass das da möglich ist, aber damit habe ich mich ja gar nicht immer auseinandergesetzt auch. Und natürlich war der deutsche Rekord jetzt auch schon wieder bei 204, aber es hätte mich ja trotzdem... Mir hätte der deutsche Rekord nicht so viel gebracht oder so, wenn jetzt 3 Deutsche schneller, sag ich mal, sind, dann die dann wieder den Rekord brechen, wenn ich dann nicht mehr in Spielen dabei bin, dann hätte ich das halt auch nie riskiert. Ne? Aber ich glaube, das wäre an dem Tag so schon drin gewesen. Und ja, wenn ich sehe, was in Kenia halt möglich ist, die Frage ist halt immer, also auch, wie lange hältst du das halt aus in Kenia? Es ist ja immer gut, sag ich mal, 4 Wochen, aber diese ganze Abschirmung, wir sind halt trotzdem so europäisch, ne? Also du hältst es dann irgendwann nicht mehr halt, das schaffst du es irgendwie mal 4 Wochen, vielleicht 6 Wochen, aber 12 Monate oder so, wo du sagst, gut, wenn das Training genauso weiterläuft, ich glaube, warum sollst du dann sogar nicht eine 204 laufen können? Ja, also dann bist du ja immer noch eigentlich so 3 Minuten oder so hinter der Besten der Welt, aber das wäre eigentlich so möglich, was auch vielleicht der schnellste Weiße läuft, wenn du wirklich genau das immer passt, ne? Wenn du keine Probleme hast, ne, ich war natürlich dann 3-mal die Woche war ich halt dann bei Behandlung, hatte mein Lymphomat dabei, alles Mögliche, was man halt macht zur Regeneration, aber ich glaube irgendwie immer nur, also ein ganzes Jahr nur essen, schlafen, trainieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwann, dass der Kopf dann einfach nicht mehr mitmacht.
Ich fühle das total. Ich kann mich sehr gut da reinversetzen. Also das wäre für mich auf Dauer, glaube ich, auch zu krass gewesen. Ja.
Ich glaube, wenn du den Kopf ausstellen kannst, ist schon relativ viel möglich, glaube ich, beim Laufen. Aber sag ich mal, selbst wenn du jetzt eine Höhenkette machst und so, das ist schon, glaube ich, auch immer hart, weil du halt immer nur, du bist halt 1 Monat zu Hause und dann bist du 1 Monat wieder weg. Das ist, denke ich mal, auch so schwierig, aber ja, also so, wenn ich sehe, wie das die Franzosen jetzt geleistet haben, da orientiere ich mich eigentlich schon auch dran, dass so eine 205er Zeit eigentlich möglich ist. Wobei ich halt auch sage, wann, also mein Trainer hat gemeint, das war vielleicht ein letztes schnelle Rennen in den nächsten 3 Jahren. weil das Problem ist halt, wenn man mal schaut, was eigentlich ansteht die nächsten Jahre, ist halt die Spiele ganz klar im August. Dann ist die Frage, läuft man da nochmal einen Marathon im Dezember, einen schnellen? Dann sind die erstens mal die Europameisterschaft ausgegliedert, 2025 in Belgien, in Brüssel und Löwen, wo der Marathon ist. Dann ist im August in Tokio die Weltmeisterschaft. Dann ist ja dann 25 und dann ist 26 ja dann nochmal das letzte Mal integriert der Marathon bei der EM in Birmingham. Mhm. Also du hattest eigentlich drei internationale Meisterschaften und wie könnte ich überhaupt noch eine schnelle Zeit laufen? Ich bin ja jetzt schon froh, dass wahrscheinlich der Dezember für alles zählt. Also die 207.05, das ist vielleicht das Positive auch, weil das zählt für alles andere jetzt schon. Also die 208.08 von Hamburg würde für nichts zählen, aber das jetzt ab Dezember zählt wahrscheinlich jetzt schon für die WM in Tokio. Ne? Die Frage ist halt nur, ja, ich will natürlich meinen Titel verteidigen, sag ich mal, bei der EM. Die Frage ist, wo sehe ich eigentlich die Titelverteidigung? Eigentlich sehe ich die in Birmingham. 4 Jahre, das ist der Rhythmus. Wenn da einfach irgendeine Straßenlauf-EM reingetan wird, was soll das so? Ne? Das ist aber eigentlich die EM. Eigentlich ist das die Verteidigung, aber eigentlich auch nicht. Ne? Und dann ist ein Jahr später schon wieder eine EM. Das macht gar keinen Sinn. So, warum auch ein Jahresrhythmus?
Muss ich gestehen, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Woher kommt das? Warum macht man jetzt plötzlich einen zweijährigen
EM? Weil der Weltverband ja hingegangen ist und die Straßenlauf-WM ausgegliedert hat.
Ja.
Und da wollte jetzt, ihr müsst immer in Vermarktung denken, ne? Das ist einfach Fernsehzeit. Das ist halt blanke Fernsehzeit, Präsenz von Sponsoren in der Weltwahrnehmung. Und das sind natürlich dann einfach Stunden, die dazukommen. Stunden. Ja,
übrigens, eine EM ist was Besonderes und zwar mehr als, also ist nicht falsch verstehen, eine WM ist natürlich global, aber trotzdem ist eine WM in diesem Zweijahresrhythmus und man sieht es letzten Endes ja auch, wer daran teilnimmt, vor allem in einem Marathonbereich. Richard hat es vorher für Budapest schon angesprochen, aber da kannst du jede WM nehmen der letzten Jahre. Im Marathonbereich hast du dieses Binnenverhältnis World Marathon Majors, das heißt, die Top-Leute rennen die Majors, weil da gibt's die Kohle und diesen Riesenpot, wenn du diese Serie gewinnst jedes Jahr. Das heißt, da spielt eine WM gar keine Rolle. Der einzige Grund, warum die vielleicht mal wieder nationales Trikot anziehen, Stichpunkt Elliot, ist ein Thema Olympische Spiele alle 4 Jahre. Und runtergebrochen bei uns fand ich so, eine WM, dadurch, dass sie alle 2 Jahre ist, hat auch nicht den hohen Stellenwert gehabt. Schau mal, was da für Deutsche sonst in den letzten Jahren vielleicht, wenn sie es denn geschafft haben, zu qualifizieren, ist ein Aspekt, aber wer ist da groß mitgelaufen? Und eine EM wiederum hatte eigentlich, finde ich, einen höheren Stellenwert. Einerseits, weil man sich vielleicht auch besser natürlich präsentieren konnte, auch vorne mitlaufen konnte. Richard, bestes Beispiel, EM sogar zu Hause in München ja dann auch sogar gewonnen. Und weil es nur alle 4 Jahre stattgefunden hat. Dadurch war das was richtig krass Besonderes irgendwie auch, fand ich irgendwie. Dieser zweijährige Rhythmus, ich weiß nicht, ob man sich damit so einen großen Gefallen getan hat. Klar, es gab es auch dann schon mit Rio und Amsterdam. Damals war es ja dann schon, dass man so kleine EMs immer mitgemacht hat. Aber hat ja dann keine wirklich große Relevanz irgendwie gehabt, fand ich, im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Man hat es halt so als Aufbauwettkampf mitgenommen. Aber diejenigen, also diese Berlin 2018, 2018, das waren, finde ich, die großen EMs irgendwie so. Gut, da war dann auch wieder WM im gleichen Jahr. Aber ja, anyway, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will
eigentlich. Also eigentlich ist ja die 4-jährige EM ist ja auch das, weil sie das Alleinstellungsmerkmal hat.
Genau. Und
das war jetzt ja nur so, weil die Eugene-WM ist ja verschoben worden.
Genau,
ja,
stimmt.
Mein großes Pech, weil ich ja da nicht in den Olympiakader gekommen bin, ne? Weil ja die WM dann war. Deswegen, ich war ja der einzige Europameister, der auch nicht in den Olympiakader gekommen ist, weil der DOSB, also es lag nicht am DLV, der DLV muss echt sagen, Dietmar Schonar hat wirklich alles in die Hände genommen, alles versucht, überall noch irgendwo noch was herzukriegen. Hier vielleicht noch eine Stiftung, was weiß ich, was alles, aber der DOSB hat ja gesagt, nee, das ist halt nicht Top 8 würdig, sage ich mal, bei der WM, dann bin ich halt rausgefallen. Aber wirklich, die EM ist eigentlich schon was Besonderes und jetzt die Straßenlauf EM ist ja auch das Lustige, das ist ja nicht nur der Marathon. Da gibt es einen Halbmarathon und einen 10-Kilometer-Lauf. Das sind aber genau die Leute, die eh alles machen.
Die das selber machen, ist ja klar.
Das ist ja mega dämlich.
Ja, was ist jetzt der Europameister, der Titel eigentlich eh weniger wert? Weil er sagen, ja, warum soll ich Marathon laufen? Ich kann ja auch Halbmarathon-Titel oder 10-Titel holen.
Genau.
Das ist ja genau das Gleiche. Du bist Europameister, ja.
Richtig.
Aber es ist auch wieder eine Chance, sag ich mal. Gerade, wir haben so viele. Wir könnten ja, wenn da werden Teams geschickt, da könnten 18 Läufer mitnehmen, 18 Läufer, ne? Das ist halt, das ist ja auch wieder heftig, ne? Aber genau aus diesem Grund muss man sich vielleicht ja auch überlegen, dass ja vielleicht es Sinn machen würde, dass du den ganzen Straßenlaufbereich vielleicht auch irgendwie ein bisschen ausgliedern könntest vom DLV, dass du da was anderes findest, ne? Dass du über andere Sponsoren, über Laufen.de, über diese ganze Community, da hast du ja auch die ganzen Veranstalter dran, dass du halt das Finanzielle, was bei, also was wahrscheinlich für alle besser wäre, weil du würdest wahrscheinlich für den Laufbereich finanziell bessere Sachen hinkriegen und du würdest vom DLV Geld auch sparen, die sie wieder für andere Disziplinen nutzen können. Also daran haben wir auch schon mal diskutiert, auch mit dem Bundestrainer und so, weil wir haben einfach sehr, sehr viele Läufer und sehr viele, die halt auf der Straße unterwegs sind und da geht es das ganze Jahr über. Und wenn du nur als, sag ich mal, wenn jeder Athlet, der halt da die, sag ich mal, die Nominierungsrichtlinie hat, der ist irgendwie Botschafter von irgendeinem Straßenlauf, und damit ist eigentlich schon sein Trainingslager finanziert, ne? Weil, also, das, und dann bist du trotzdem die Sporthilfe und alles, ist ja natürlich normal, aber dass der Bereich vielleicht ausgeht, wär wahrscheinlich besser. Weil es kommt immer mehr diese Geschichten, ne? Man kennt es im Crosslauf, bei den Iren, da ist ja auch so, es gibt ein eigenes Crosslauf-Team, das gibt es ja bei uns in Deutschland nicht, ne? Deswegen, mhm. Und der Straßenlauf hat sich ja einfach so entwickelt. Früher war halt ein einziger, der Arne war halt da und da war halt noch die Miki Tenko und dann war halt fertig. So, ne? Immer mal wieder ein Sternchen oder so. Und jetzt sind es halt so, ja, mal gewinnt der, mal gewinnt der, mal gewinnt der. Und der läuft dann wieder schneller, dann will der wieder den überholen. Das sieht man jetzt bei Laura. Niemand hat jetzt die auf einmal erwartet, boom, halt wieder 4 Minuten Bestzeit. Und so kann es bei einer anderen Läuferin ja auch sein. Ne? Miriam Dartke ist halt jetzt verletzt. Da hat mir jeder gedacht, ja, warum soll die, also die ist sogar stärker eigentlich als Domenica Meyer, ja. Christina Händel ist halt öfter auch krank. Das traue ich halt auch zu, ja. Katharina Steinruck hat das mega Problem mit Long-Covid. Da ist ja, 2022 wird da bald wahrscheinlich irgendwann dann nicht reichen, ne, weil es einfach weitergeht, ne, und dann ist halt schade, wenn du dann halt die ganzen Leute, du kannst sie dann nicht mehr fördern, weil dann sagen immer, ja, wir können ja nicht 10 Marathonläuferinnen fördern, und aber jeder Veranstalter von den deutschen Marathon will sich die Finger lecken, wenn einer davon am Start wäre irgendwie, ne, deswegen, ich glaube, da ist schon noch sehr viel Potenzial, aber es ist ein bisschen traurig, ich könnte halt genau die Richtung nehmen, halt wie auch beim Gehen, dass du das halt ausgliederst. Und dann hast du halt, ja, du hast dann keinen Marathon mehr und in München hat es das halt ausgemacht. Vor allem, wenn man dann halt diese European Championships da veranstaltet, dann ist halt toll. Natürlich, früher war es ja halt super toll, da ist der Marathon halt ins Stadion gelaufen und da waren halt dann die 60.000 Zuschauer und haben dich halt bejubelt. Jetzt war es auch natürlich schon toll, in München, in der Innenstadt, da halt anzukommen, aber es war ja früher schon was Geniales auch als Zuschauer, wo ich dann halt geschaut habe, wenn die ins Olympiastadion halt einlaufen, ne? Bei der WM in Peking halt auch, das sind die da halt reingelaufen. Es war halt was Besonderes, dass halt noch ein bisschen die, ja, das Stadion halt mitgenommen wird und halt nicht nur die Straße, ne?
Einerseits ja, einerseits bin ich total bei dir, weil ich auch das als Kind, so wie man Leichtathletik schon immer verfolgt hat, das einfach als gegeben wahrgenommen habe, als traditionell Marathon-Tor heißt ja nicht umsonst so, dass und dann da Zieleinlauf und es ist geil, wenn die dann vor diesem versammelter Meute dann auch abgefeiert werden. Andererseits, ich bin auch immer Chancensucher, den Begriff verdreife ich im Podcast schon geprägt, ich sehe das natürlich auch als Chance mit gewissen Events, die auch das Potenzial haben, das hat natürlich auch nicht jedes Event in der Leichtathletik, aber Massenbegeisterung auslösen zu können. Und viele Menschen können sich ja nun mal mit Straßenlauf, mit Marathon irgendwie identifizieren, relaten. Ja. Dahin zu gehen, wo die Menschen sind, in die Stadt, auf einer kleinen Runde, kompakt, 10-Kilometer-Runde, die Menschen sehen ihre Heroes viel öfter, als wenn es nur einmal schnell vorbeihuschen. Gegebenenfalls je nach Streckenführung kann man sogar vielleicht mehrere Punkte auf einer Strecke vor Ort sein, um anzufeuern. Und ich sehe das ganz ehrlich so, das, was ihr damals geleistet habt, also am Eröffnungstag bei diesen European Games, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das so eine Begeisterungswelle, glaube ich, die kommenden Tage sich entwickelt hat. Mindestens mal in der Leichtathletik vielleicht, aber auch bei anderen Events, weil das einfach, glaube ich, so ein, ja, Volksfestcharakter in der Stadt, geiles Wetter, geile Leistungen, Überraschungen.
Ja, Feiertag war ja an dem Montag noch.
Das hat alles da zusammengespielt, glaube ich, und maßgeblich dazu beigetragen, dass es insgesamt so ein Erfolg geworden ist.
Nee, es war auf jeden Fall, also im Nachhinein natürlich, war das ja super, muss man ja halt sagen. Wir haben alle über die Hitze alles geredet oder so. Ja, vielleicht 2 Stunden früher, vielleicht hätte ich halt nicht gewonnen. Ne? Muss man halt klar sagen, es ist halt dieser eine Moment gewesen. Das hat alles einfach gepasst. Ja, ja. Deswegen war dann natürlich toll gemacht und die Zuschauer haben halt kostenlos einfach da gesessen, keine 5000 Leute auf diesen Tribünen. Ja, geiler geht natürlich nicht mehr dann, wenn du da 2 Kilometer lang Unterstützung halt hast, mit Fahnen und was weiß ich alles. Ja. Ich fühle meinen Schmerz halt nicht mehr, wenn er halt das Ohrenbetäubende ist. Ne? Im Stadion ist es natürlich dann auch ähnlich, aber klar, natürlich hat sich das ja auch gut angeboten, weil halt viele Events, sag ich mal, andere Sportarten ja auch noch in der Stadt waren. Es war jetzt halt nicht nur die Leichtathletik, das war bestimmt auch ein Vorteil, dass halt noch mehr da waren. Ja.
Ja. Man muss natürlich auch sehen, der Trend ist natürlich auch weggegangen, dass ein großer Marathon bei einer großen Meisterschaft in der Hauptzeit, wenn das Stadion wirklich voll ist, ankommt.
Stimmt.
Ja, tatsächlich kommt der jetzt dann vormittags an und da ist eben ein Stadion nicht ausverkauft. Ne? Ja. Das ist dann natürlich schon, also entweder sagst du, okay, wir wollen dahin, wo bessere Bedingungen sind, dann läuft man halt tendenziell eher morgens, ja, weil die Problematik wird ja fast sogar eher sein, dass die Hitze bei allen großen Meisterschaften, egal ob es in Europa oder sonst wo ist, eine wesentliche Rolle spielen wird bei den großen Titelkämpfen, ne? Weil das einfach durch die Veränderung der Sommertemperaturen sicher noch krasser werden wird. Ne?
Ja, da hat glaub, wo Sebastian du ja Co. immer wieder auch ja. gesagt, weil ja, wenn die EM halt mal anfängt, das auszugliedern, dann wird es halt vielleicht auch bei der Weltmeisterschaft ja, sein oder vielleicht halt auch bei den Spielen oder ich weiß nicht, dann wird es halt nicht mehr geben. Wobei man, dann nimmt man halt, also dann nimmt man komplett die Chance für alle, sag ich mal, alle Europäer, weil das hat ja auch hier Viktor Rötling gesagt, der Schweizer hat gesagt, ja, man muss sich halt an die Bedingungen halt anpassen und wir haben halt noch höhere Chancen, uns da anzupassen irgendwie, umso schwieriger es wird, irgendwie was zu holen, weil sonst ist es ja genau die Weltbestenliste, da haben wir einfach keine Chance, da haben wir die Zeit keine Chance. Wenn dann, wenn die Strecke halt komplett flach ist, gut, das ist vielleicht dann noch sogar nach Besa, da war ja gut, da wissen wir sowieso, wo wir landen. Also da haben wir einfach keine Chance. Und dieses Mann gegen Mann, das hat schon dieses, ich habe das 30 Grad früher auch gehasst, ne? Aber jetzt sehe ich es halt auch eher als Chance sogar, ja, da mich zu beweisen. Ja.
Ja, absolut. Sag mal, warum arbeitest du jetzt eigentlich immer noch?
Ralf hebt darauf ab, die Millionen sind doch jetzt auf dem Bankkonto.
Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Also irgendwie hast du ja, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden, weil du hast ja dein Jahr offensichtlich ein bisschen aufgeteilt, ja. Aber warum machst du es noch?
Ich habe mein Studium abgeschlossen, Ende 2012, ja. Dann, klar, da war ich Bahnläufer, wie Philipp gesagt hat, da hast du nicht wirklich Geld, dann habe ich halt Teilzeit gearbeitet. Das habe ich dann auch bis 2018 so gemacht, um einfach auch finanziell unabhängig zu sein, wo ich dann halt auch sage, ja, ich glaube, du bist halt eben auch nicht so abhängig von den ganzen Kadernormen, du machst dir da nicht die Gedanken, du gehst in das Trainingslager und zahlst halt noch ein bisschen was selber, ja, und du hast ja verdient, du hast ja sonst, gibst dein Geld ja nicht für Urlaub aus, sondern das Trainingslager, ja. Und dann habe ich ja das nochmal runtergefahren und dann habe ich ja 2018 dann gesagt, ja, da steht die Heim-EM auch an, er möchte ein bisschen mehr riskieren, können wir den Vertrag noch ein bisschen runterfahren und dann eben so, dass ich die Arbeitszeit dann halt nachhole, wenn ich mehr Zeit habe in der Saisonpause meistens halt. Da arbeite ich dann einfach Vollzeit in der Phase, weil finanziell, sage ich mal, war ich ja jetzt immer noch nicht wirklich abgesichert und, sage ich mal, das Finanzielle fing dann ja auch erst an, als der neue Verträge abgeschlossen hat, wo man halt auch gesagt hat, ey, Richard, wir glauben, die Zukunft liegt halt auf der Straße, muss man ja auch so ein bisschen sagen, dass mich da so ein bisschen hingetrieben wurde halt auch, wobei ich auch gesagt habe, jetzt in dem Alter, ja, ich möchte ja auch was Neues mal ausprobieren, sag ich mal, auf der Straße und dann, ich will halt trotzdem, also ich merke schon, dass, wenn du die ganze Zeit immer nur läufst, du hast zwar auch schon die Zeit und so, ich lese News und alles Mögliche, aber dieser Kopf, dieser Einsatz wieder so, das, was du halt später auch mal machen willst, also nach deiner Karriere als Läufer, selbst wenn ich jetzt dann sage, ich könnte es mir jetzt leisten und ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, aber wenn ich, sage ich, jetzt noch 4 Jahre mache und bin 4 Jahre trotzdem raus aus dem Geschäft, die Welt hat sich komplett neu gedreht und ich möchte da irgendwie immer drinbleiben noch in der Firma und sagen, also da das wandelt sich jedes Mal in ein paar Monaten schon was und dann bleib da einfach drin, habe die Abläufe noch alles, sehe die neuen Sachen und wenn ich dann anfange, dann kann ich halt gleich einsteigen und kann da halt mein nächstes Kapitel, da halt meine berufliche Karriere einfach weiterverfolgen, anstatt ich jetzt dann fast dann wieder von vorne anfangen müsste zu studieren eigentlich. Ne? Das ist ja dann schon ein ewiger Zeitraum. Also macht mir auch Spaß, so die andere Welt einfach auch wieder, also dieses sofort auch, also nach der EM, ich war gleich eine andere Woche wieder arbeiten, aber es war irgendwie total cool, so wieder so gleich, also von der Ebene dann wieder runterzukommen und dann zu arbeiten. Und es hat mir irgendwie total gut getan, halt auf dem Kopf, dann gleich auf was anderes zu schauen, nicht die ganze Zeit über diesen Ziel anlaufen nachzudenken, keine Ahnung, wie lange willst du noch nachdenken. Klar, ich habe natürlich keinen Urlaub, weil den Urlaub, den nehme ich ja dann sozusagen für meine Freizeit. Und deswegen arbeite ich dann halt immer. Aber das ist trotzdem angenehm. Du sitzt ja trotzdem, sage ich mal, und du hast mit ganz, ganz anderen Kollegen dann zu tun, die mit Sport überhaupt nichts am Hut haben. Ne? Natürlich ist es dann auch, natürlich fragen die dann auch nach und es catcht die dann auch so ein bisschen, dass da jemand dann auch arbeitet in der Company. Aber ja, einfach am Ball zu bleiben und in den Kopf halt dann nicht, sag ich mal, in dem Bereich zu verkümmern zu lassen, sag ich mal, die berufliche Karriere. Das motiviert mich einfach. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass das erste Mal jetzt halt ist, wo ich halt gesagt habe, die Spiele ist wirklich das Highlight nochmal, wo ich auch sage, da habe ich richtig, das lege ich nochmal richtig hohen Wert. Das ist das wichtigste Event eigentlich meines Lebens jetzt nochmal. Sonst wäre ich, also jetzt hätte ich sonst keine Zeit. Normalerweise wäre ich jetzt ja wieder beim Arbeiten. Aber ich habe gesagt, jetzt wirklich, ich will den Fokus nochmal komplett auf die Spiele. Deswegen bin ich bis zum Spielen halt auch nicht dort, ja. Also muss man jetzt auch sagen. Also das letzte Mal war ich eben bis nach Hamburg bin ich auch gleich am nächsten Tag wieder rein zur Arbeit und dann eben bis August. Aber seitdem bin ich jetzt nicht mehr bei der Arbeit gewesen. Das ist ein enorm langer Zeitraum dann. Das wird ja ein Jahr halt schon sein. Das ist eigentlich nichts anderes als Profi, ne? Aber danach werde ich auf jeden Fall dann halt wieder arbeiten, weil ich will auch drin bleiben. Also das wird schon hart, ne? Aber ich möchte jetzt wirklich mal sagen, ich möchte die Höhenketten jetzt wirklich durchziehen. Auch jetzt im Januar, wo ich dann sage, okay, es ist vielleicht läuferisch nicht das Trainingslager, aber wird trotzdem von Alternativtraining dann geprägt sein. Ich möchte es einfach bis dorthin, das wird dann hart sein schon, jeden zweiten Monat halt immer weg zu sein. Aber bis dahin möchte man das durchziehen und ich habe jetzt ja gesehen, ey, das eine Trainingslager so hat es ja schon richtig gut gewirkt und was, wenn es wirklich das, ja, wenn jeder zweite Monat so ein Peak-Training wird, das könnte dann vielleicht halt enorm wichtig nochmal sein und dann kann in Paris vielleicht wirklich nochmal was Außergewöhnliches passieren, deswegen bin ich ja froh, dass du, Ralf, der ARD dann übertragen wirst.
Und dann hauen wir nochmal. Kannst dich jetzt schon mal drauf einstellen, Ralf, das war schon so eine indirekte Ansage. Bereite dich schon mal drauf vor, seelisch und moralisch.
Naja, also ich meine, selbstverständlich bereite ich mich ja auch auf so ein Ding vor, ist ja klar. Also ich meine, ich habe natürlich auch an dem Tag, als die Strecke veröffentlicht wurde, mir die Strecke angeguckt. Ja, weil da fängt man ja auch an, was passiert da eigentlich, wer geht da wirklich hin? Ja, wir haben ja auch schon endlos olympische Marathons gehabt, wo dann die Top-Läufer, ich erinnere mich zum Beispiel an Sydney, gesagt haben, nee, das machen wir nicht, ja, weil Sydney war ja relativ spät im Sommer, das heißt, damit war klar, dass du keinen Herbstmarathon mehr laufen kannst. Dann halt extrem schwere Strecke, ganz viel Brücken hoch, runter, Steigung, alles Mögliche. Da war auch klar, da wirst du keine Zeit laufen können. Ja, und dann hast du da ein relativ dünnes Feld. Ja, ganz so schwer ist jetzt die Paris-Strecke nicht, aber sie hat was.
Oh, ja, also ist auf keinen Fall.
Sie hat was.
Und also ja, das ist schon und heftig.
Das
also
ist,
nach Versailles raus, die ja, Berge, genau. Die sind krass. Und vor allem den Berg runter wieder bei 30. Ich glaube, 3,30, ich glaube, da liegt die Hälfte am Boden. Also ich glaube echt, da wird einiges passieren und da ist einiges möglich. Also da wird sich auch...
Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Radstrecke.
Ja. Ja, das hilft toll. Richard jetzt nicht so viel.
Ja, aber die, ich glaube sogar, dass da Teile der Straßenradstrecke sehr ähnlich sind.
Okay.
Ja, die fahren auch da hinten rum.
Ja. Von der Eintagestour da, Paris-Roubaix.
Genau. Nicht Paris-Roubaix, aber die sind ja im letzten Jahr bei der Tour de France größere Teile der Olympiastrecke gefahren.
Okay.
Ja, also schon mal so als Idee, weil die Tour de France ja im nächsten Jahr nicht in Paris ankommen wird, sondern in Nizza wegen der Olympischen Spiele.
Ah, krass.
Ja, weil man ja vorher, das ist zwar vorher, aber sehr kurz vorher und da will man das nicht noch, nicht da reinbringen. Ne? Also, solche Vorbereitungen finden ja bei uns auch statt. Also natürlich nicht mit einer Höhenkette, sondern ich setze mich natürlich dann mit so einer Strecke schon mal auseinander, damit man eine Idee hat, oh, wer wird denn da voraussichtlich welche Qualitäten brauchen? Wo sind da neuralgische Punkte? Wo passieren da Sachen? Sightseeing, das wird ja auch ein Sightseeing durch die Stadt sein, logischerweise, ja, weil es geht ja auch darum, so eine Stadt zu präsentieren. Das wird natürlich da passieren, ja. Paris hat sich ja total verändert. Das ist eine Fahrradstadt geworden, ja. Die ganzen Veränderungen, die da die Bürgermeisterin hervorgerufen hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da gerade abgeht mit Parkraum und mit Parkgebühren.
Doch, ich habe heute SUVs in den News reingespielt bekommen, dass darüber nachgedacht wird, dass
SUVs da gar nicht hinfahren
SUVs
mit deiner Kiste.
irgendwie gesondert parken, irgendwie bezahlen
dürfen. Dreifacher Preis.
Mhm.
Das ist also, Freiburg, glaube ich, mal überlegt.
Ja, ja, genau. Ne? Also das wird halt auch als Präsentieren einer Stadt, einer sich bewegenden Stadt in einem Olympia-Zeitalter, wird das halt auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil alle anderen Dinge finden ja dann doch relativ, also jetzt mal abgesehen vom Straßenradrennen und Triathlon, finden ja dann doch an den jeweiligen Olympia-Venue statt. Das ist halt einfach anders. Ne? Aber der Marathon präsentiert die Stadt. Ja, und das ist dann halt schon cool. Ne? Also ich habe da Bock drauf, so ist nicht. Ja. Genau. Sag mal, was anderes, wo ich halt gerne nochmal deine Erlebnisse oder deine Gedanken hören möchte. Du musst ja in diesem Sommer dann eben auch diesen Prozess mit deinem Trainer sehr vertraut haben, ja, weil wenn man eben nicht in Form ist und wenn es noch relativ lange hin ist und wenn andere schon sehr gute Leistungen bringen, wenn sich auch die Weltelite halt dramatisch nochmal verändert und verbessert. Was hat das mit dir gemacht und wie hast du das ausgehalten?
Ja, wir haben schon öfters so diskutiert, sage ich mal. Ich meine, ich habe meine Fahrradtouren dann halt gemacht. in St. Moritz, meine längeren. Da hatte ich dann auch meinen Long Run sozusagen. Ja, also seit dem EM-Titel, der war ja auch nicht so, dass er jetzt durchgeflutscht ist das gesamte Jahr, habe ich halt schon noch kennengelernt, wie er halt dann noch arbeitet, wenn was vielleicht nicht funktioniert. Gerade bei der EM habe ich sehr viel mit Alternativtraining überhaupt hinbekommen, damit ich dann Europameister werde. Und er schafft auch, also ich weiß, dass es halt, also ich bin ein Typ halt auch, der mit so 2-3 Wochen guten Training bin ich halt sofort in Shape. Und da hat er halt immer Angst, dass wenn ich das halt zu früh hole, wenn ich halt wirklich die 4 Kilometer einfach mache, mein Körper reagiert das so stark und dann bin ich in Top Shape. Und das war halt in Hamburg ja auch so, weil da war es eigentlich, nach der EM habe ich ewig gebraucht, überhaupt. Da habe ich 4 Wochen, weil ich nicht laufen, da habe ich angefangen, habe mir alles noch immer noch weh, wahrscheinlich vom Sprint, nochmal 2-3 Wochen rausgenommen. Und dann war es mega schwer, reinzukommen und dann mit Silvesterlauf, da werde ich Zweiter und wir sind der Streckenrekord gelaufen, natürlich war warm oder so, aber es war eine total schnell und dann haben wir ein Trainingslager in Belgien gemacht und dann war ich sofort in Shape, ja, da bin ich in Barcelona gelaufen, das war ja auch noch, da war ich auch noch die meiste Zeit vorne und bin ja 61 Minuten gelaufen. Ich war viel zu früh eigentlich in Form und konnte man dann gar nicht halten. Also zweimal in Hamburg, ich war nicht in Top-Shape, muss man einfach sagen. Das ist mir total schwer gefallen. Und deswegen hat er gesagt, wir haben da eigentlich einen Fehler gemacht, weil ich war einfach, im Januar, Februar war ich schon so gut in Shape, obwohl wir noch gar nicht viele Kilometer, also wir haben noch gar nicht so viele Longruns eigentlich gemacht, aber wir haben so eigentlich viel Läuferisches gemacht, dass es halt anders sein muss mit dem Vorbereitung jetzt von Valencia. Man hat es gesehen, es hat funktioniert. Trotzdem finde ich so, dass es jetzt gerade, jetzt sind es ja wirklich noch 8 Monate hin, dass es trotzdem jetzt nicht so eine progressive Kurve sein muss, sondern ich finde eigentlich solche, so eine Art Wellen halt schon gut, dass du immer mal wieder in Form bist. Es müsste nicht diese Hyperform sein, aber dass du halt dann sagst, ja, im Mai, April ist es dann schon okay, dass du dann wieder eigentlich mal in Shape bist. Du musst dann die Shape wieder kaputt machen, weil die ganze Zeit auch nur rumtrödeln ist halt irgendwie auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mich zu einem Top 8 Olympianiken macht. Also ich muss da schon im Training mal hochkommen, aber wahrscheinlich, ich kann es da nicht, ich kann das vielleicht dann irgendwie nicht zeigen vielleicht, weil ja, ich laufe ja kein Marathon mehr, ne, und mal gucken, was es so für Wettkämpfe gibt. Laufe ich überhaupt Wettkämpfe dann überhaupt davor? Macht das Sinn, weil du kannst dich wirklich fokussieren? Ist ja immer so ein bisschen stressig, aber klar, natürlich sind Wettkämpfe ja das, warum man trainiert. Und natürlich denkt man sich mit Valencia, super, bei in Riga bin ich das gerade, jetzt bin ich ja die zweite Hälfte jetzt hier im Halbmarathon gelaufen, was ich da bei der Halbmarathon-WM eigentlich gezeigt habe. Natürlich wäre das auch eine Zeit, wo man sagt, ja, damit kannst du ja vielleicht auch 60 Minuten laufen. Und bevor Amala halt irgendwann 58 Minuten läuft auf dem Halben, könntest du dir halt auch einen Rekordzeit schranken. Weil, wenn ihr Valencia geschaut habt, der Halbmarathon 6 Wochen vorher sind halt 3 Europäer 59 Minuten gelaufen. Und wenn die das schaffen, sorry, aber dann ist der Amala, der ist nochmal so ein Stück höher vom Niveau. Ja. Der wäre da unter 59 gelaufen. Hundertprozentig, der hat sich den Rekord geholt. Deswegen bin ich gespannt, was er noch leistet. Ja, aber ja, wir haben uns da jetzt, also wir ist, wollen uns jetzt im Plan noch detailliertes festlegen in den nächsten Tagen, was wirklich an Trainingslager geplant ist. Wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wieder sein, dass ich sogar dann halt auch in Belgien dann wieder wirklich mit der Trainingsgruppe trainiere dann halt auch, wenn ich dann mal nicht in der Höhe bin, weil das Team ist halt enorm stark einfach. Man hat es jetzt wieder bei der Cross-EM gesehen, wenn vielleicht der gedachte, also der Isaac Kimile eigentlich der Favorit so gewesen ist bei uns in der Trainingsgruppe so für die Medaille, der ist ja letztes Jahr auch die Bronzemedaille geholt, hat er diesmal einfach der Robin Henriks halt zugeschlagen, ist halt, hat er die Bronzemedaille geholt. Das ist ja total schön zu sehen, dass wir in der Gruppe halt eigentlich riesen Potenzial halt haben und das halt der Trainer nicht nur schafft, halt irgendwie einen Athleten zu haben, der irgendwie gut ist. Also das ist ja auch das Coole. Man sieht ja an dem Trainer, warum er gut ist, nicht an vielleicht an den, sag ich mal, 4-5 Weltklasse-Athleten, die er irgendwann mit dazu bekommen hat, sondern die ganze Region, also alle Athleten, also sag ich mal, alle belgischen Athleten, die wohnen halt alle irgendwie nur so 10 Kilometer auseinander. Und dann weiß man, so wie bei meinem ersten Trainer, der Eckhard Sperlich auch, da waren ja die Läufer alle gut, die einfach in der Region waren. Das hat aber ja nichts damit zu tun, dass die Läufer in der Region irgendwie gut sind, sondern einfach nur, dass der Trainer halt einen tollen Aufbau geschafft hat, über Jahrzehnte lang. Und natürlich die Gruppe dann verstärkt mit einzelnen Athleten, so wie jetzt halt dann mich oder Hugo Hey aus Frankreich, der wohnt aber auch in Belgien oder in Dänen und in Briten. Das macht halt das Team dann noch ein bisschen globaler und macht es interessant und für Trainingslager halt echt cool auch. Und das Coole ist ja auch, sie trainieren halt genauso oft ziemlich locker. Also ne, das, was halt der Mohamed beim Podcast gesagt hat, was nicht gut tut, es hat sich aber total, also es hat sich schon immer wieder gespielt. Irgendwann kommt der Peak dann schon und dann kommt der Peak halt krass. Das Problem ist halt genauso, es ist halt schwierig für Mohamed gewesen, dass er halt das ganze Jahr über gut ist. Ja, es funktioniert halt beim Training. Das ist halt ganz klar und es ist auch kein Marathontraining. Hugo Herr hat kaum was trainiert und ist 13:02 dann gelaufen im Endeffekt, ne? Aber am Ende kommt er irgendwann und das musst du halt, du musst mich auch umstellen. Ja, ich bin jetzt halt nicht top in Form, ne? Aber um das geht's halt eigentlich nicht. Das Gesa ja auch genauso. Wolfgang Heine kriegt's hin, Tag X, boom, Shape, holst du Medaille in der WM. Ja. Davor nichts, ja. Und? Wen interessiert's? Du musst aber als Athlet sagen, ja, okay, ich will halt diese eine Medaille oder ich will bei der WM, ich will bei der Olympischen Spiele performen und alles, was davor ist, egal. Klar, wenn es beim Spielen halt nicht aufgeht, dann hast du gar nichts, ja. Aber die Chance, dass es aufgeht, ist höher, als wenn du die ganze Zeit irgendwie rumturnst und perfekte Leistung bringst, ne. Das halten unsere Körper wahrscheinlich auch gar nicht aus. Das ganze Jahr, da musst du dann schon Weltklasse sein, wie Inge bringst oder vielleicht halt die Afrikaner, die immer performen, halt die ganze Zeit. Aber wir müssen da schon auch ein bisschen strategisch rangehen und das können wir halt ganz gut. Also das kann er halt richtig gut. Und da bin ich dann auch gespannt, wie jetzt dann die Trainingslagerplanung dann noch ist. Und wir werden sicherlich auch viel diskutieren über das Training, weil ich habe jetzt einfach viel Erfahrung gesammelt. Sei es bei meinem ersten Trainer, der Eckhard Sperlich, wo ich mich dann selber mal trainiert habe, von Wolfgang Heinig. Ich habe sehr viel mitgenommen. Also ich fand es jetzt auch wichtig, dass ich einfach mal so ein paar Wechsel hatte. Und ich glaube, nur diese Wechsel haben mich dazu gebracht, dass ich jetzt auch gut werde. Und mein Trainer profitiert trotzdem auch. Also er profitiert sehr, dass er natürlich schon einen Athleten hat, der natürlich schon eine große Basis hat. Aber halt an der Basis dann halt auch genau das hinzubekommen, dass ich da performe. Das habe ich halt früher einfach nicht gemacht. Und ich habe mir wahrscheinlich auch immer zu viele Gedanken gemacht. Ist halt einfach cool, an der Startlinie zu stehen und du läufst und denkst, ja geil, es ist halt wieder schon cool. Ne? Es wird einfach wieder genial. Da vertraue ich einfach drauf, dass es auch jetzt für die Spiele dann wieder gut wird, dass er da wieder einen Plan ruft und ja, meine Gruppe dann, das mit der wieder viel gemeinsam trainiert, das macht einfach Spaß, genau.
Klingt super, Richard. Es klingt total super und was sollen wir dir wünschen? Nicht so viel nachdenken, viele Kilometer auf dem Rad, gute Diskussionen, ja, fruchtbare Diskussionen, wie auch immer. Ja, und ich finde auch deinen Ansatz zu sagen, ey, ich will nicht ganz raus aus meinem Job und ich habe auch noch ein Leben nach dem Sport und so. Das ist bemerkenswert. Das ist schon cool, das zu vereinen. Klar, da gehört natürlich auch ein Arbeitgeber dazu, der das mitmachen muss. Und so, das ist ja auch klar. Aber das ist ja ein Mindset, das einen auch befähigt, nicht nur an Sekunden und Zwischenzeiten und so weiter, sondern es gibt halt schon auch noch ein Leben außerhalb dieser doch sehr eigenen Bubble. Ne?
Ja, das stimmt.
Absolut. Wir wünschen dir für alles, was natürlich im nächsten Jahr ansteht, für die jetzt, wie wir erfahren haben, vielen Reisenden in die Höhenlagen dieser Welt. Wahrscheinlich im Winter primär Kenia. Wer weiß, was dann im Sommer noch alles anstehen wird. Natürlich maximalen Erfolg. Wir werden das sehr, sehr genau verfolgen. Das Ganze, darauf kannst du dich verlassen. Ralf wird dich auf jeden Fall, da würde ich mich jetzt schon mal festlegen. Ich sehe jetzt auch nicht noch zwei, die eine 207 aktuell unterbieten können. Ralf wird dich auf jeden Fall in Paris sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich in Paris sein werde. Who knows? Vielleicht für eine andere Sendeanstalt. Das ist noch in der Klärung. Aber würde auch mich freuen. Und ja, für 2024 von uns und von der Community schon mal alles Gute. Du machst auf jeden Fall sehr viel Freude. Und das möchte ich noch sagen. Ich habe es mir auf dem Zettel hier aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Du hast vorher auch so ein bisschen dich selber noch kritisiert, dass in der Vergangenheit nicht immer beim Höhepunkt vielleicht dann die Leistung möglich oder abrufbar war, die du dir vorgenommen hast. Ich würde sagen, du bist aktuell einer der wahrscheinlich konstantesten Athleten, die mir überhaupt einfallen aus dem Laufbereich, weil da, wo du überall auftauchst, bei den Highlights, das muss man sagen, ne? Du hast vorher selber gesagt, na, schwierig die Wege dahin, aber bei den Highlight-Rennen bist du am Abliefern, München wissen wir alle, PB zu PB zu PB zu PB, also es ist schon klasse und macht auf jeden Fall Spaß zu verfolgen. Insofern behalt das gerne bei, noch eine PB, gerne auch in Paris, würde alle freuen, glaube ich.
Ja, das würde, glaube ich, sicher zur Medaille reichen.
Deswegen habe ich das gesagt.
Mit über 2:10 gehen die, glaube ich, weg, wenn es heiß wird. Wir werden es sehen. Und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und
mit euch sehr gerne
diskutieren.
Sehr, sehr gerne.
In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende da draußen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Anhören. Folgt Richard gerne auch auf Instagram. Haben wir natürlich bei euch, werden die meisten schon machen, aber in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten, ja, euch schon mal schönes drittes Adventswochenende und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.